Freund ist unser Jesus. Amen. Lass uns Platz nehmen. Es ist gut sein im Hause des Herrn, im Gemeindezentrum, wo der Herr Jesus ist. Heute ist mein Thema, es ist Zeit zu kämpfen. Also Kriegsrüstung anlegen. Panzer, Schild, Helm und all diese Waffen des Geistes, um den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Wir werden also über Krieg sprechen, geistlichen Krieg. Geistlichen Einsatz für den Herrn und für die Sache Gottes. Und unser Leben, ja, es ist Kampf. Und die Frage ist nur, für was wir kämpfen. Ich will zuerst vielleicht eine ganz kleine Geschichte erzählen als Einstieg. Da ist ein alter Ritter, oder was heißt Ritter, der geht in die Schlacht und kämpft und sein Herr zu Hause, wir haben hier zu viel Hall, und der Herr, also der König zu Hause, da kommt er verbeult, der Ritter, und verdreckt kommt er zurück nach Hause, ins Schloss. Und dann sagt der König, ja, mein Herr, wo warst denn du? Ja, sagte, ich habe heute gekämpft wie ein Wilder. Ich habe alles gegeben, was ich hatte und so weiter. Und die haben mir zugesetzt. Fragte der, wo warst du? Ich war im Süden. Dann sagt der König, mein Herr, lieber Ritter, im Süden habe ich keine Feinde. Aber dann sagt der Ritter, aber ab heute hast du welche. In die falsche Richtung gekämpft. Wie oft kämpfen wir mit falschen Leuten oder falschen Vorzeichen und so weiter. Wenn du schon kämpfst, dann kämpfe richtig. Also es ist Zeit, aufzustehen und vorwärts zu gehen. Aber zuerst einmal möchte ich dich einladen für morgen. Morgen ist das Thema, Gott füllt deine Leere. Weißt du, Gott möchte dein leeres Herz füllen. Gott möchte dein leeres Portemonnaie füllen. Gott möchte deinen leeren Kopf füllen mit neuen Ideen, mit Visionen, Gesichter und Träume. Gott möchte uns füllen. Und Leere ist kein gutes Zeichen für Christen. Wir sollen zwar leer werden, damit Gott uns füllen kann. Das ist mal eine Sache. Aber normalerweise, wir sollen die Fülle Gottes haben. Voll Heiligen Geistes sein, voller Kraft, voller Lob, voller Herrlichkeit, etc. So, über die Fülle will ich sprechen, aber zuerst muss ich den Hintergrund haben, die Leere. Dann am Sonntag, wir haben zwei Versammlungen am Sonntag. Zuerst einmal das Thema morgens. Was ist Gottes Aufgabe? Was deine Aufgabe ist, werden wir heute kurz erfahren. Und dann, was Gottes Aufgabe ist, werden wir am Sonntag erfahren. Was muss Gott tun? Gott steht nicht untätig herum. Gott sagt, Gott hat Himmel und Erde geschaffen und Gott hat diese Dinge wunderbar zusammengebracht. Aber jetzt, wir wollten wissen, was ist heute, nach 6000 Jahren, was ist Gottes Aufgabe? Ist Gott arbeitslos? Hat er Hartz IV? Geht er stempeln? Was macht der liebe Gott? So, was ist Gottes Aufgabe? Wenn wir zusammenkommen, was soll Gott tun? Wir nennen Gottesdienst. Gott will uns dienen, aber wo? Und abends, 19 Uhr, haben wir dann Gemeindebibelschule. Ich möchte euch wirklich Mut machen. Lasst uns lernen aus dem Wort Gottes. Die Bibel nicht kennen, ist so viel wie Gott nicht kennen. Und ich bin manchmal entsetzt, dass die Christen alle jeden Hinz und Kunz und Müller und Meier kennen, aber die kennen nicht das Wort Gottes. Wenn du dann fragst, so wie jener Journalist, der sich mal bei uns bekehrte vor Jahren, da sagte ja, ich verstehe nicht. Ihr sagt Lukas, Markus, Johannes, haben die keinen Familiennamen? Und so weiter. Wir sollten die Bibel kennen, sehr gut kennen. Was sagt das Wort Gottes? Wie sind die Zusammenhänge? Und dann würden wir weniger Blödsinn und Unsinn glauben. Ich bin manchmal entsetzt, was die Christen alles für Unsinn und Mist zusammen glauben. Und wann die Entrückung stattfindet, wie die Entrückung stattfindet. Und so viele andere Fragen über die Endzeit. Müssen wir durch die Trübsal sein? Müssen wir nicht durch die Trübsal sein? Dann das ganze Israel-Fanatismus, was wir heute so Land auf Land abhaben, wie die Leute dann Israel, Israel, Israel und merken nicht, dass Gott inzwischen weitergegangen ist, dass Gott Geschichte gemacht hat ohne Israel, mit den Heiden, mit Nationen, mit den Völkern. Aber der Plan Gottes für Israel, was ist der Plan Gottes für Israel gewesen? Was war der Plan Gottes und was wird der Plan Gottes für Israel sein? Das musst du kennen, dann wirst du ganz anders dich verhalten und wirst nicht verrückt spielen. Oder dann mit den Gaben des Heiligen Geistes oder wie redet Gott etc. Die Bibel nicht kennen ist so viel wie Gott nicht kennen. Also wenn du deine Bibel nicht kennst, dann bezweifle ich deine Gotteserkenntnis. Und so stark wie unsere Gotteserkenntnis ist, so stark ist auch die Kraft Gottes in uns wirksam. Je mehr du Gott kennst, desto besser weißt du, das umzusetzen. Ich denke nur schon allein die Technik. Wir haben die Naturgesetze entdeckt. Und je mehr wir Menschen die Naturgesetze entdeckt haben, desto besser kann man die umsetzen. Deshalb kann man die Technik anwenden und so weiter. Und du kannst den Glauben besser anwenden, wenn du die Zusammenhänge und die Geheimnisse des Wortes Gottes kennst. Also ich möchte dir das weitergeben. Ich lerne selbst noch immer dabei, wenn ich so das Material von 45 Jahren Predigtdienst zusammentrage. Da ist das eine ganze Menge, was ich da zusammentrage. Und manchmal bin ich entsetzt. Das hast du mal vor Jahren gedacht. Und so weiter. Das ist für mich auch ein Stück auffrischen, erneuern und ja, wieder neu entdecken. Und inzwischen geht auch das Wissen weiter. Das Wissen ist nicht stehen geblieben. Wir wachsen in der Erkenntnis des Herrn. Und je mehr man Gott kennenlernt, desto besser versteht man den Vater. So, zuerst einmal, was will er? Und was ist dein Wille, Herr? Haben wir ja gehört. Dein Wille geschehe. Aber was ist der Wille Gottes? Was soll passieren? Was ist die Aufgabe Gottes? Und dann, je besser du den Herrn kennst, dann fragst du gar nicht mehr, was ist dein Wille? Du tust sein Willen. Weil du das schon von den Augen abliest, das hast du in sich. Da musst du nicht fragen, darf ich das, darf ich das? Nein, du hast es in dir, das Wissen, das göttliche Wissen. Du weißt, wie Gott denkt, so denkst du auch danach her. Du hast also Gott kopiert, Gott kennengelernt, Gott entdeckt. So, okay, mein Thema ist heute, also Zeit zum Kämpfen. Dann stehen noch ein paar andere Veranstaltungen da. Vielleicht weise ich noch auf die Veranstaltung Ende Mai, 30. und 31. Mai, Mittwoch, Montag und Dienstag. Also das ist Pfingstmontag und Pfingstdienstag. Gibt es natürlich nicht, aber früher gab es sowas. 30. und 31. Mai, Glaubensseminar mit Josef Hetchcock. Josef Hetchcock ist uns kein Unbekannter. Er hat ein Buch geschrieben, das ist so Standardwerk von ihm, aber er hat eine gute Botschaft und das ist, höre die Stimme Gottes. Lerne die Stimme Gottes zu hören. Ich möchte zuerst einmal, dass du deine Bibel aufschlägst und mit mir gerade die Geschichte von Gethsemane noch ganz kurz aufschlägst, denn daraus kommt dann meine Botschaft. Wir sind ja in der Endzeit und die Kämpfe beginnen und damals war Endzeit oder wurde hat begonnen die Endzeit, als Jesus gekreuzigt wurde, da ist eine Welt für die Jünger zusammengebrochen. Ich lese hier von Matthäus 26 Vers 40 und dann die folgende Verse. Und er kam zu den Jüngern, zu Jesu Jüngern kam Jesus und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Also, wie findet der Herr Jesus dich schlafend, müde? Und Müdigkeit ist ein Endzeitzeichen, müde, schläfrig. So, er fand sie schlafen, naja, er lässt sie schlafen, der Herr stört im Schlaf nicht. Wenn jemand schlafen will, der darf gerne schlafen, aber bitte nicht schnarchen. Dann geht er weiter, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Und er sagt, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und zum anderen Mal ging er wieder hin und betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergehe? Ich trinke ihn denn, so geschehe dein Wille. Auch Jesus muss auch das Vaterunser lernen. Dein Wille geschehe. Das müssen alle Heiligen, das müssen alle, die Gott lieben, jeder Einzelne. Dein Wille geschehe. Und dann, er kam wieder und fand sie abermals schlafend. Ist das möglich? In so einer wichtigen Stunde, wo die Würfel fallen, wo Entscheidungen getroffen werden, und da schlafen die lieben Brüder. Und ihre Augen waren voll Schlafs. Nun, ich habe eine praktische Erklärung, warum die so geschlafen haben, aber das sage ich euch jetzt nicht. Ich weiß, warum sie so schläfrig waren. Die kamen vom Abendmahl und die haben 3 Becher Wein getrunken, israelischen Wein, also süßen Karmelwein. Trink du mal bei 30 Grad Hitze, trink dann diesen süßen Wein, 3 Gläser, der fallen auch die Augen zu. Die waren betrunken. Tut mir leid, aber das waren sie hier, denn die kamen direkt vom Abendmahl im Garten Gethsemane. Das war also ganz natürliche Folge. Wir unterstellen manchmal den Jüngern und sagen, die Schlafmützen da. Wie konnte Petrus schlafen? Weißt du, das war körperlich bedingt. Arbeite du Tag und Nacht und setz dich ein für irgendetwas hier. Aber hier war eine ganz natürliche, normale Folge. Die waren im Garten, dort und Jesus betet. Und dann, das eine ist, sie waren gar nicht beteiligt an die Sache Jesu. Die waren gar nicht beteiligt. Ihr Kopf, ihr Herz war ganz woanders. Sie kamen vom Abendmahl, wunderbare Stunde, sind gesegnet worden. Sie haben den Leib des Herrn gegessen und sie haben das Blut des Herrn getrunken. Der Herr hat einen neuen Bund geschlossen da und so weiter. Und ja, und ihre Augen waren voll Schlafs. Also es ist nichts Negatives, auch wenn in der Endzeit Christen einschlafen. Manchmal bin ich ein bisschen traurig. Ja, die letzte Gemeinde wird eine Schlafmützengemeinde sein. Die werden schlafen. Aber da heißt es, die klugen und die törichten Jungfrauen, sie wurden schläfrig. Aber Gott sei Dank, dann kamen Herolde und die haben gesagt, Halleluja! Der Herr kommt, der Messias kommt, Maranatha! Und steht auf, macht euch bereit, geht dem Bräutigam entgegen. Und plötzlich dann wachen die Klugen und die Törichten. Also Klugen und die Törichten. Also wenn du mal ein bisschen müde wirst, ist nicht schlimm. Gott wird dich schon wecken im richtigen Moment. Es ist Zeit aufzustehen. Da kommt diese Fanfaren-Signale und dieses Horn wird geblasen. Die Trompete wird geblasen. Guck mal, wenn der Herr die Trompete blasen lässt, wenn die Toten schon auferstehen, wie viel mehr die Lebendigen, wenn die hören, wenn der Herr kommt. So, aber ich lese weiter, das ist nicht meine Bibelstelle, an der ich heute hängen bleiben möchte. Dann Vers 45, und er kam wieder zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen, ach, wollt ihr nun schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist hier, dass das Menschensohn den Sündern in die Hände überantwortet wird. Und jetzt Vers 46, steht auf und lasst uns gehen. Jetzt, also das dritte Mal, steht auf, lasst uns gehen, siehe, er ist da, der mich verriet. Und dann kommt dieser süße Kuss, der dann den Herrn Jesus ausliefert. Aber das ist nicht mein Thema. Seht, der mich verriet, ist da. Die Zeit ist jetzt aufzustehen und aufzuhören zu schlafen. Und ich denke, wir sind in der Endzeit und Gott möge uns helfen, dass wir aufwachen und erkennen, was Zeichen der Zeit sind. Erdbeben da, dann Umwälzungen, Veränderungen, Terroranschläge, Gewalt. Ja, die Wirtschaft, auf der einen Seite floriert sie, auf der anderen Seite geht sie den Bach runter. Das sind so viele Dinge, die plötzlich passieren und alles auf einmal. Und ihr werdet von Erdbeben und Katastrophen hören und Hungersnöten etc. Es ist Zeit zu kämpfen, steht auf. Jetzt beginnt der Kampf. Das begann damals für die Jünger. Und die wussten gar nicht, was jetzt passiert, der Kampf. Jesus sagt, jetzt steht auf, der Verräter kommt und dann geht Schlag auf Schlag. Innerhalb von ein paar Tagen ist die Welt nicht mehr dieselbe Welt. Ja, bist du der Einzige, als Jesus dann nach der Auferstehung den Emmaus-Jüngern begegnet, bist du der Einzige, der nicht weiß, was in diesen Tagen in Jerusalem passiert ist? Die waren alle erschüttert und da sind merkwürdige Dinge passiert. Sonne geht 3 Stunden nicht mehr auf oder das Licht geht nicht mehr an. Eine Finsternis, Sonnenfinsternis von 3 Stunden, das ist was für sich. Was das war und so weiter, kann ich jetzt nicht sagen genau und will ich auch nicht. Dann das Erdbeben, dann wurden Heilige in der Stadt gesehen, Gespenster oder wirklich fromme Leute, die dann auferstanden sind. Was war los in Jerusalem? Der Vorhang ist zerrissen. So viele merkwürdige Sachen. Und dann natürlich, uns haben noch ein paar Frauen erschreckt, die kamen zum Grab und fanden das Grab leer. Wir wissen nicht, was jetzt los ist. Das ist Endzeit. In der Endzeit weißt du auch nicht mehr, was los ist. Sei ganz ehrlich, da geht das alles so durcheinander. Es ist Zeit zu kämpfen. Wir sind jetzt in der Arena, vielleicht jetzt getreten in eine neue Phase. Wir sind auf dem Kampfplatz. Jeder einzelne Kind Gottes muss kämpfen. Dem wird nichts erspart. Ob es familiär oder wirtschaftlich oder geistig. Du musst kämpfen um deine Existenz, um dein Überleben. Du hast lang genug geschlafen. Hast lang genug dich ausgeruht. Das goldene Zeitalter ist passé. Jetzt ist die Zeit, vorwärts zu gehen. Jetzt ist die Zeit, das nackte Leben zu retten. Wir sehen da den jungen Mann da, wahrscheinlich Johannes Markus. Der kam auch da, der wollte auch sehen, was da passiert, so Zuschauer. Und da wird Jesus verhaftet und er flieht. Und er kam in Pyjama und sein Pyjama war weg. Der muss nackt nach Hause laufen. Steht ja in der Bibel. Solche merkwürdige Sachen stehen auch in der Bibel, dass er um sein nacktes Leben rennen muss. Also da hat nicht einmal was auf dem Leib. Als Nackter springt er nach Hause. Es ist Zeit, dass wir anfangen jetzt zu leben, zu arbeiten, geistlich zu arbeiten, die Fehler zu vergessen oder zu vergeben. Es ist Zeit, dass wir anfangen, Gott zu vertrauen in Kleinigkeiten. Wenn du Gott in den Kleinigkeiten deines Lebens hier nicht vertrauen kannst, wie wirst du dann, wenn es hart auf hart kommt, wenn es Prügel dick kommt, was willst du da machen? Es ist Zeit, nach vorne zu schauen und nicht mehr nach hinten zu schauen, was wir losgelassen haben oder was da war. Wir müssen nach vorne schauen. Es ist Zeit. Lass uns aufstehen, sagt Jesus. Habt genug geschlafen. Jetzt ist der Rausch vorbei. Auch der geistliche Rausch so, oh Halleluja, verstehst du, so auf Wolke Nummer 7. Das, plötzlich ist der Judas da und da sind römische Soldaten da, da sind Juden da mit Knüppeln, die einen sind mit Schwertern, die anderen sind mit Knüppeln da und so weiter. Was soll das alles? Und dann sagt Jesus, ich bin's, nehmt mich. Und dann fallen sie alle wie tot zu Boden. Muss vorstellen, Jesus hätte sie alle in den Sack stecken können und mitnehmen können. Aber er sagt, nehmt mich und lasst diese gehen. Du siehst also, so eine Autorität wird dort entfaltet von so einem unscheinbaren Menschen wie Jesus damals in dieser Zeit, in dieser Phase. Es ist Zeit. Es ist Zeit, dass der Kampf beginnt. Es ist Zeit, dass das Gericht am Hause Gottes beginnt. Lass mich mal vielleicht in diese Richtung gehen. Dass Gott anfängt, an uns zu arbeiten. Es ist Zeit. Und dass wir was für Gott tun. Aber zuerst einmal, ich denke, es ist so wichtig, dass der Herr für uns sorgt. Nimm mich und lass diese gehen. Dass Gott dich in Sicherheit bringt. Du sollst nicht für Jesus leiden. Jesus leidet für dich. Es ist Zeit zu kämpfen. Also uns wird nichts erspart. Wenn du an Christus glaubst, glaub nicht an ein einfaches Leben, sondern dein Leben ist voller Widerstände, voller Widersprüche. Wenn du an Gott glaubst, du verstehst alles, dass der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Das ist die Realität. Wer was anderes glaubt und denkt, der hat die Bibel nicht gelesen, sollte besser die Bibel lesen. Wir sind zum Kämpfen geboren und bestimmt. Das ist unsere Bestimmung. Wir müssen dunkle Täler hindurchgehen. Es ist Zeit zum Kämpfen. Wir müssen Anfechtung erdulden. Deshalb führe mich nicht in Versuchung. Oder besser wird die andere Übersetzung, führe mich durch die Versuchung. Und dann heißt in Matthäus 24, bittet, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter und am Sabbat. Dass es, wenn schon kommt, dass es so glimpflich wie nur möglich die Sache abgewickelt wird. Ohne Kratzer oder große Kratzer oder Beulen. In der Endzeit, da gibt es offene Türen auf der anderen Seite, aber auf der anderen Seite auch geschlossene Türen. Ich gab vor dir eine offene Tür und niemand schließt zu und ich schließe die Tür zu und niemand kommt mehr hindurch. Grenzen schließen sich. Du siehst jetzt also, mich haben Leute ausgelacht, als vor Jahren als europäische Gemeinschaft oder EU anfing, hat Gott mir ein Wort gegeben und die Grenzen werden sich schließen. Und jetzt haben wir schon in Dänemark. Die Franzosen werden vielleicht als nächstes sein, wo sich die Grenzen schließen. Und wir haben wieder ein begrenztes Europa. Die Grenzen schließen sich. Gott gab offene Türen. Und Gott schließt die Türen wieder. Und es geht wieder alles rückwärts. Und manche, ja, sind fast verzweifelt, manche Europäer. Was soll das werden? Griechenland will aus der EU, aus dem Euro austreten. Und die Bibel hat es ja gesagt, vor 2500 Jahren steht die Prophetie da. Und das Reich wird uneins sein. Europa wird uneins sein. Dieses Standbild von Nebukadnezar, die Zehen und aus Ton und Erz, die werden uneins sein. Der Kampf hat begonnen. Wir sind mittendrin. Und wenn ich dann an all die geistlichen Entwicklungen denke und geistigen Entwicklungen, man muss also blind sein und Scheuklappen haben, um nicht zu sehen, was in der Welt wirklich passiert. Wenn ich an den Kirchentag denke, was in Dresden passieren sollte, da ist mehr Lug und Trug und mehr Sünde als Heiligkeit und so weiter. Ich will da nicht darauf eingehen, aber wir sind mittendrin. Und jetzt diese Volkszählung, was wir hier in Deutschland haben, das ist nicht nur deutsches Problem. Volkszählung ist in ganz Europa. So ähnlich, als wie es in den Tagen Jesu war. Also wenn du die Prophetie richtig verstehen willst und die Bibel richtig kennenlernen willst, dann schau, was war am Anfang. Das kommt auch am Ende wieder zurück, was am Anfang war. So, das Ende kommt zum Anfang zurück. Und es begann eine Volkszählung, als Jesus geboren wurde, Kaiser Augustus. Du kennst ja diese Weihnachtsgeschichte und so weiter. Und jetzt ist im ganzen römischen Imperium, im ganzen EU, wird Volkszählung in diesem Jahr durchgeführt. Und alle, man will wissen, wie viele Bürger wir sind und so weiter. Das ist nicht das große Problem, Volkszählung. Aber du siehst, in welche Richtung wir gehen. Der Bürger, der Mensch muss erfasst werden. Der gläserne Mensch. Natürlich, und da spielt Religion eine große Sache. Endzeit ist religiös, hat mit Religion sehr zu tun. Und der Antichrist und der falsche Prophet sind religiöse Typen in der Endzeit. Also es ist Zeit, aufzustehen, aufzuwachen. Wacht auf, steht es immer wieder in der Bibel. Wach auf, der du schläfst, so wird Christus dich erleuchten. So, es gibt so viel Törichte und Törichtes. Und Menschen geben sich mit dummen Sachen ab. Schlafen. Also, als wenn in dieser ernsten Zeit verbringen doch die lieben Brüder, die lieben Jünger Jesu mit dem Schlafen. Sie drehen sich im Kreis, das ist heute auch noch so, unterhalten sich gegenseitig, versuchen sich gegenseitig zu bekehren, zu massieren oder besser dazustehen, als man ist, zu glänzen. Man eifert für Sachen, die total unwichtig sind. Es ist Sache, dass wir aufstehen und anfangen zu kämpfen. Aber die Frage ist, für was soll ich kämpfen? Soll ich für das Geld kämpfen? Soll ich für die Frösche kämpfen? Oder für die Pelztiere? Oder die Natur, die so ausstirbt? Oder Klimakatastrophe? Oder was? Für was? Wofür soll ich kämpfen? Kämpfen ja, aber wofür? Wofür soll ich mich engagieren? Viele glauben, Sie müssen dem lieben Gott nachhelfen. Ich habe aufgehört, dem lieben Gott nachzuhelfen. Der liebe Gott braucht keine Nachhilfe. Lass doch einen Löwen auf dem Zoo hier raus und einen Kudamm runter und drauflaufen. Was glaubst du, wie die Leute wegspringen? Der Löwe verteidigt sich selber. Du musst den Löwen einfangen, dass er keinen Blödsinn macht. Und so ist es auch. Lass Gott arbeiten. Du musst dem lieben Gott nicht nachhelfen. Die ganzen Israel-Fanatiker, die sind auf dem Holzweg. Weißt du, die ganzen Heiligkeitsapostel, die, ja, wir müssen dem Herrn gefallen. Der Herr arbeitet an dir, wenn du den Herrn an dir arbeiten lässt. Und er macht, der Heilige Geist macht dich wohl, Gott wohlgefällig. Und schenkt dir ein Gott wohlgefälliges Leben. Da brauchen wir diese ganzen Heiligkeitsapostel nicht. Die Pharisäer glaubten auch, wir müssen Israel retten. Wir müssen Jerusalem verteidigen. Aber die haben Jerusalem zugrunde gerichtet. Die ganzen Frommen haben Jerusalem zugrunde gerichtet damals und machen das heute auch noch. So, alle, die den Glauben retten wollen, die ganzen Kreuzzüge, ich denke nur an die armen Menschen, die da im Mittelalter nach Jerusalem, nach Israel gezogen sind und die Leute da von den Moslems oder Jerusalem von den Moslems befreien wollten. Der gleiche Kreuzzug läuft nach 1000 Jahren immer noch, dass die Menschen dann ja die heiligen Städten retten wollen, wie die Christenheit. Die ganzen Kreuzzüge, wie viel Blut ist da geflossen und was haben sie erreicht, was ist übrig geblieben unterm Strich und wie viel wertvolle Zeit, wie viel wertvolles Leben, wie viel wertvolles Kapital wurde verheizt. Denk drüber nach. Was haben die ganzen Kreuzzüge gebracht? Was haben die Hexenprozesse gebracht? Die ganze Inquisition? Was hat die Reformation gebracht? Ich frage mich, ja, die Bibel. Aber die Bibel, von Martin Luther gab es 28 andere Bibelübersetzungen. Also das war nicht das große Stück, nur dass Gutenberg jetzt die Druckerkunst erfunden hatte und da ein paar andere Sachen waren. Aber was hat Reformation gebracht? Den 30-jährigen Krieg, eine Zerteilung Deutschlands, dass wir bis heute noch nicht mal ausgeheilt sind davon. Was haben die ganzen fanatischen Aufstände gebracht? Der Bauernkrieg, der Thomas Münzer. Oder dann die Revolutionen, wie viel Blut und Tränen haben Revolutionen gebracht und wie haben sich die Menschen ereifert für den Sozialismus, für den Faschismus oder was weiß ich, für welche Ismen auch noch. Was haben die ganzen Ideologien gebracht, die ganzen Massenbewegungen, die ganzen Demonstrationen. Ich wohnte lange Zeit oder wohnte ein paar Jahre am Hafenplatz, das ist da Mendelssohn Park, da hinten in Kreuzberg, in der südlichen Friedrichstadt. Und da gab ständig Demonstrationen. Dreimal am Tag wenigstens eine Demonstration. Für irgendetwas wurde demonstriert. Dass ich mich gefragt habe, ja, was bringt das eigentlich? Nur, dass die Stadt blockiert wurde und wir manchmal nicht nach Hause kommen konnten, weil die Stadt zu war oder alles gesperrt war. Wozu die ganzen Konferenzen? Was bringen die Konferenzen? Außer Spesen ist oft nichts gewesen. Kämpfen. Wozu? Wofür? Was haben die ganzen Prozesse gebracht? Die ganze Ereiferung? Wir sollten mal ehrlich sein und fragen, was hat der ganze Einsatz gebracht? Was bringt mein Einsatz meines Lebens? Was bringt es? Was haben wir davon? Was hat der Erste Weltkrieg gebracht, der Zweite Weltkrieg gebracht? Was haben die ganzen Kriege gebracht? Nur durcheinander, Leid und Tränen. Und der Teufel lacht dabei über so viel Dummheiten auf einen Haufen. Was bleibt zurück? Verletzungen, Enttäuschungen, Schulden, Trümmer. Die Menschen kämpfen gegen andere, aber in der Bibel heißt es, ein jeder murre gegen seine eigene Sünde. Ich denke, es ist Zeit aufzustehen, dass jeder anfängt, gegen seine eigene Sünde, gegen sein eigenes Fleisch, gegen sein eigenes Ego zu kämpfen. Ja, das ist eigentlich, wo wir angehen sollten. Und dass, wenn wir anfangen, unsere eigenen Probleme zu bewältigen, wenn wir unsere eigenen Probleme bewältigt haben, haben wir die Probleme anderer Leute auch bewältigt. Die Schwaben haben was Tolles, die haben Kehrwoche. Und da ist einfach, dass jeder vor seiner Haustür kehren muss. Fang an, vor deiner Haustür zu kehren. Da wird die Stadt am schnellsten sauber, wird das Leben am schnellsten bereinigt und perfekt und gut. Fang an, du vor deiner Haustür Gutes zu tun, vor deinem Leben Gutes zu tun. Es ist Zeit zu kämpfen. Aber wie? Wir sollten genau wissen, wie und gegen was. Wir sollten gegen die Sünde kämpfen, aber nicht gegen die Sünder. Wir sollten gegen Ideologien, die nicht sind, angehen, aber nicht die Menschen, die darin irgendwie behaftet sind. Eine Gemeinde, sagt Jesus, und das ist auch jetzt eine Sache, In den Sendschreiben sagte eine Gemeinde, du tust je länger, je mehr. Du bist so aktiv, liebe Gemeinde. Und der Herr sagt, das will ich gar nicht, das brauche ich gar nicht. Mir fehlt was anderes an euch. Ich möchte, dass du wieder die erste Liebe hast. Die erste Liebe. Du siehst also, was der Herr Jesus sucht. Er sucht nicht Aktivitäten. Natürlich, wir möchten Konferenzen, wir möchten Demonstrationen, wir möchten große Aufzüge, gewaltige Veranstaltungen, am besten Olympiastadion mieten und es füllen mit dem Heiligen Geist und mit ein paar tausend Leuten. Aber das Olympiastadion wäre ganz einfach zu füllen. Ich wüsste, lad die Beatles ein und die reißen sich. Da wirst du gar keinen Platz mehr haben im Olympiastadion. Aber was nützt es? Was ist dann aus der ganzen Kampagne gewesen? Ja, eine tolle Zeit. Aber kann jemand von der tollen Zeit leben? So ein paar Sonnenstunden. Schau, wie weit bist du schon in deinem Leben herumgekommen und was hast du? Vieles, was wir tun, begeistert Gott gar nicht. Tut mir leid, ich muss hier ein paar Sachen sagen, die werden dich vielleicht zum Nachdenken bewegen. Das hat er gar nicht gewollt, dass wir das tun. Das ist kein Ausdruck unserer Liebe zu ihm, das hat er hat gar nicht gefragt. Wir beschenken Gott mit etwas, was er gar nicht brauchen kann. Das hat er alles. Viele wachen dann in der Ewigkeit auf und stehen dann vor dem Nichts, weil das, was sie taten, nichts war. Sie haben vielleicht nur anderen Leuten was vorgemacht. Also so Schein, guck mal, wie fromm ich bin. Ich bete dreimal am Tag und faste siebenmal im Jahr, was weiß ich. Oder wie oft ich zur Kirche gehe, dass ich meinen Zehnten zahle und so weiter. Man protzt, aber was haben wir davon, von dem ganzen frommen Protzen? Man gaukelt sich was selbst vor, man bildet sich dann ein. Und ich danke Gott, dass ich nicht so bin wie der da hinten. Weißt du, wir wollen uns selber gefallen. Wir kämpfen. Und wie stark kämpfen wir gegen unser Fleisch? Schon allein, wenn du denkst, mit dem Abnehmen. Dünne haben nicht Probleme, aber die Dickere haben ein bisschen Problem damit. Also du kämpfst und kämpfst und kämpfst und musst doch sterben. Ob dünn oder dick. Ja, was nützt es? Die Diät und dann kommt die nächste Diät und die übernächste Diät und nach jeder Diät hast du mehr Probleme als vorher. Sei ehrlich, frag die Leute. So, wir kämpfen. Wir kämpfen und andere wollen sich nur profilieren. Weißt du, in der Bibel wird uns einmal gesagt, Paulus sagt einmal von seinem Leben, wir sind nicht die, die in der Luft einfach fechten. Aber schau mal die Leute an, wie die oft fechten in der Luft. Ob jetzt Handbewegungen sind oder Bekreuzigungen sind oder was es auch immer ist. Da wird so viel gefochten. Und denken, der liebe Gott sieht das und er ist begeistert, dass ich das Kreuzeszeichen über mein Leben habe. Ich mag das Kreuz, aber trotzdem. Wie viel Wind wird da gemacht? Verstehst? Es wird geistlich so viel Wind gemacht. Für nichts und gar nichts. Lasst uns ehrlich sein. Ich will, dass wir Christen ehrlich werden, aufrichtig werden. Und wir machen so viel Wind für nichts und gar nichts. Wir sollten die Jahre mit Leben füllen und nicht das Leben mit Jahre. Weißt du, wir haben viel gesehen, aber was ist zurückgeblieben von dem? Welche Eindrücke sind wirklich in deinem Leben gegenwärtig geblieben? Wir haben eine große Show vielleicht abgezogen. Wir sind viel gelaufen, aber wo sind wir denn hingekommen? Wo bist du? Du tust je länger, je mehr. Steht ja in der Bibel so. Du ereiferst dich. Und du bist perfekt, du hast die Lehre und du hast diesen Irrtum, du hast Esebel, du hast den Nikolaiten und weiß ich, wie diese Brüder alle heißen. Und die haben weder dich noch etwas. Weißt du, wir sollten drüber nachdenken. Kämpfen ja, aber gegen was und wofür? Weißt du, oft ist es, dass der Teufel uns etwas in den Vordergrund stellt, für den wir fixieren uns da auf diesen Knochen und merken nicht, dass da hinten ganz andere Sachen ablaufen und passieren. Wir sollten Prioritäten in unserem Leben erkennen. Was will der Herr von mir? Wirklich von mir? Was ist mein Feind? Und jeder hat einen anderen Feind in seinem Leben. Deshalb, wenn wir jetzt in den Krieg, wenn wir eine Mobilmachung machen, also ich kann nicht sagen, wir fangen jetzt bei dem und dem und dem und so weiter. Wir haben eigentlich, im gewissen Sinne haben wir kein Feindbild als solches. Aber jeder hat seinen eigenen Feind, seinen eigenen Widersacher. Seinen privaten Teufel. Jeder von uns hat seinen privaten Teufel und noch einen ganzen Pack von Dämonen. Und da brauchst du gar nicht lange suchen. Die ganzen Untugenden, denk darüber nach, was nichts taugt. Also, wir sollten nicht auf Sand bauen, nicht in der Luft fechten. Wir sollten nicht hin und her laufen und springen und so weiter. Wir reden so viel und sagen letztendlich doch gar nichts, weil wir nichts drin haben. Deshalb die Lehre morgen das Thema. Paulus hat einmal so ein wahres Wort gesagt, und das, er sagte ja von sich aus. Paulus sagt, ich möchte nicht anderen predigen und selber verwerflich werden. Weißt du, wir beten anderen vor, wir machen anderen was vor, wir predigen anderen was vor, wir singen anderen was vor. Und wie ist es mit uns? Und sagt, ich möchte selber nicht verwerflich werden, ich möchte selber das Ziel nicht verfehlen, ich möchte selber nicht dabei zu Schaden kommen. Weißt du, du rettest die ganze Welt, aber was ist mit deiner Familie? Was ist mit deinem Partner? Was ist mit deiner Nachbarschaft? Was ist mit deiner Sippe? Weißt du, Gott wird eines Tages dich nicht fragen, was hast du aus Berlin gemacht und Deutschland gemacht und Europa gemacht? Er wird fragen, wo ist dein Bruder? Oder wo ist deine Schwester? Aber es geht mich das an, ich bin nicht meines Bruders Hüter. Aber seinem Bruder, seiner Schwester Zeugnis zu geben, oder seinem Sohn, seiner Tochter Zeugnis zu geben, das ist schwieriger, wie dem Bundeskanzler Zeugnis zu geben. Weißt du, du kommst leicht an den Bundeskanzler ran, oder Kanzlerin, aber du kommst nicht so leicht an deinen Bruder, deine Schwester, weil das ist dein Fleisch. Die kennen dich durch und durch. Kanzler kennt dich nicht, oder Kanzlerin, oder der Papst. Aber dein Fleisch und Blut kennt dich, und die wissen, wie du bist, wie du eingestellt bist, was du denkst, was du fühlst und wie du reagierst. Viele wundern sich, warum in meinem Leben läuft nichts, warum passiert da so wenig, warum stagniert alles, warum gibt es diesen Stillstand, warum macht mein Leben keinen Ruck? Du sollst fragen, wo sind meine Prioritäten? Viele sind gar nicht so weit rumgekommen, und doch haben sie viel mehr gesehen und erlebt, weil sie den Herrn gesehen haben. Und weil der Herr Wirklichkeit in ihrem Leben geworden ist. Es ist Zeit zu kämpfen, aufzustehen und für Jesus zu leben und für Jesus zu sterben. Aber das muss man richtig machen. Es gibt auch falsche Märtyrer. Und die werden bitter heulen in der Ewigkeit und Zähne knirschen und klappern. Ja, ich bin für den Herrn gestorben. Nein, die sind für die Kirche gestorben. Die sind vielleicht für den Papst gestorben. Die sind für irgendeine Ideologie gestorben. Aber sie sind nicht für die Sache Gottes gestorben. Ich habe im Osten mal eine DDR-Größe, einen Politiker, der mit Wilhelm Pieck und so weiter zusammen gekämpft und gearbeitet haben, beerdigen müssen. Und dann sage ich, und ich muss das, darf das als Pfarrer die beerdigen? Ja, die Familie wünscht es. Und ja, und was darf ich sagen, was kann ich sagen? Dann sagt die Familie mir oder die Angehörigen, sie dürfen alles sagen, was sie wollen. Sie müssen nur einen Satz sagen. Er konnte seine Ideale nicht verwirklichen. Als Kommunist. Er konnte seine Ideale nicht verwirklichen. Die Frage, die ich jetzt stelle, Christen, nicht nur, weißt du, ich habe selber darüber sehr viel nachgedacht. Kannst du, kann ich, können wir unsere Ideale verwirklichen? Das, was wir von Gott haben, das, was wir in der Bibel lesen, das, was in uns groß geworden ist, das, was in unserem Herzen drin ist, das, was wir spüren, Reich Gottes in mir, der konnte nicht verwirklichen. Und es muss am Grab sagen, wo seine Kumpels und Freunde sind, er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Und ich sag, wenn du ehrlich bist, die meisten können es nicht und tun es nicht. Die meisten verwirklichen nicht das Ideal, das Gott in ihr Leben gegeben hat. Diese Vision Gottes, die verwirkliche Vision von Hinz und Kunz und Müller und Meyer, aber nicht die göttliche Vision für ihr Leben. Das, was Gott im Himmel für sie vorbereitet hat oder für ihn vorbereitet hat. Es ist Zeit zu kämpfen, aber richtig, für das richtige Ideal. Und dieser gute Mann hat ja mit Ulbricht und mit all diesen Größen gekämpft und gearbeitet, den sozialistischen Staat aufgebaut, und dann muss er mitsehen oder hat mitsehen, mit ansehen müssen, es bricht alles zusammen und der Letzte macht das Licht aus. Weißt, man hat seine Kraft investiert bloß in die falschen Projekte, seine Gaben nicht richtig investiert, er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Weißt du, man hat gelebt und jetzt kann man nichts mehr rückgängig machen, sein Ideal nicht mehr verwirklicht. Hast du dein Geld richtig eingesetzt, richtig investiert, dein Leben richtig investiert, deinen Glauben? Weißt du, wofür glaubst du denn? Dass du gesund wirst, aber du kannst auch krank in den Himmel kommen. Drüben gibst du deine Krankheit, bevor du in den Himmel kommst, am Wartesaal des Himmels gibst du deine Krankheit ab. Wir sind gesund im Himmel. Da gibt's keine Kranken, kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei. So, also, wofür kämpfst du? Kannst du deine Ideale verwirklichen? Wir kämpfen. Deshalb sagt Paulus, wenn man kämpft, man muss richtig kämpfen. Ich habe den guten Kampf des Glaubens gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Wir müssen laufen, bloß in die richtige Richtung. Sonst haben wir nachher Probleme. Oder andere haben dann mit uns nachher Probleme. Und so viele Menschen haben dann mit uns Probleme, weil wir in die falsche Richtung kämpfen oder gegangen sind. Wenn man glaubt, soll man keine Irrlehrer glauben. Aber viele Menschen sitzen einer Irrlehrer auf und es gibt so viele Irrlehren in christlicher, pfingstlicher, charismatischer Verpackung. So viel Irrlehre, das heißt nicht, das steht nicht im Sektenbuch drin. Aber es ist nicht richtig. Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Es gibt so viel Etikettenschwindel. So viel Geschichten, Märchen, Gaukeleien. Und da investiert man seine Kraft. Israel, wir müssen Israel unterstützen. Die sollen sich selber bezahlen, ihren Spaß. Oder die Amerikaner unterstützen oder die Afrikaner unterstützen. David Livingstone, als er starb, hatte etwas gesagt. Und weißt du, er hat Afrika erforscht, sein Leben für Afrika gelassen und hat für Afrika gelebt. Aber als er dann den Sklavenhandel sah und alles, was seine Entdeckung, Erforschung und Erkenntnisse gebracht haben, dann sagte er, am liebsten, ich wäre nie nach Afrika gekommen und Afrika wäre noch ein dunkler Kontinent geblieben und so weiter. Dann wären so viel Herzleid nicht passiert, Sklaverei, die dann daraus entstand. Und da, wo er gelandet hat oder wo er aufgehört hat, seine Reise, und da begann das Sklavenhandel. Oder war eine ganz wichtige Station des Sklavenhandels und sein Herz war gebrochen. Er wollte den Afrikanern helfen und was hat er gemacht? Sie in die Sklaverei gebracht. Weißt du, wir engagieren uns und wir müssen wissen und nachdenken, engagiere ich mich für das Richtige? Josef hat seine Brüder nach Ägypten geholt. Oh, wunderbar, das schönste, beste Land. Aber was ist nach 400 Jahren gewesen? Sie waren Sklaven, Ziegelproduzenten. Und dann musste Gott mit mächtiger Hand sie rausholen aus Ägypten. Das klang gut. Die hätten Brot kaufen sollen und wieder nach Hause gehen sollen. Aber wir haben gute Absichten. Meine Familie soll zu mir kommen. Nicht jeder Umzug ist gut. Nicht jede Veränderung ist gut. Lass uns ehrlich sein. Ich will dich zur Ehrlichkeit hinbringen. Du kannst nachdenken, wir sind ja eine Freikirche. So, denk drüber nach. Nicht alles, was geistert, ist vom Heiligen Geist. Der Teufel verstellt sich auch so gerne als Engel des Lichts. Ich habe noch nie einen schwarzen, dunklen, finsteren, grausigen Teufel gesehen. Wenn ich einen Teufel je gesehen habe, der war immer ein frommer Teufel. Ein heiliger Teufel. So ein Schein kam mir immer. Er kam immer als Gerechter, mit guten Absichten, als anständiger Teufel kam er, als Engel des Lichts, immer zureden, positiv. Er kommt immer so als der Richtige und Wahre und Treue. Ja, sollte Gott gesagt haben, Eva, Mai, sollte Gott gesagt haben, die dürfen nicht von allen Bäumen essen. Du siehst also als Aufklärer, viele merken den Schwindel nicht. Und die merken den Schwindel erst, wenn es zu spät ist. So wie jener Mann, er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Als ich den Satz hörte, ich bin die ganze Woche nicht mehr davongekommen und so weiter und habe gefragt, und wie ist es mit uns Christen? Wie ist es mit uns Menschen, die den Herrn Jesus lieb haben? Lieben wir den Herrn Jesus oder haben wir andere Motive im Hinterkopf für die Liebe? Ja, wenn ich den Herrn Jesus lieb, dann geht's mir gut, dann stimmt die Kasse, dann sind wir alle glücklich und gesund. Dann geht es uns blendend. Immer so, und weiß, und dann hast du weniger Unfälle, passt besser auf. Machst weniger Fehler. Weißt du, wir müssen aufpassen, dass wir nicht irgendeinem Schwindel aufsetzen. Und jetzt zum Beispiel, wenn ich dran denke, in Baden-Württemberg, jetzt sind die Grünen an der Regierung. Aber weißt du, die Grünen kämpfen ja nicht für Umwelt. Die Grünen kämpfen gegen die Kapitalisten. Das ist letzten Endes. Weißt du, gegen die Kapitalisten. Aber natürlich, da wird Umwelt, da wird das Gute, das Brave, das Schöne, Ländle hergenommen, Atomkraft und so weiter. Der Teufel ist ein Täuscher und ein Gaukler. Und wechselt seine Farbe so wie ein Chamäleon. Er kommt als Demokrat, als Sozialist, als Friedensbringer, als Aufklärer, als Heiler. Ja, der Teufel kommt als Heiler. Und dann kassiert er bei dir ab. Er gibt dir 100 Euro, aber nimmt 1000 dafür mit. So ist er. Es ist Zeit, aufzustehen und zu kämpfen. Es ist Zeit, die Wahrheit zu erkennen. Es ist Zeit, Augen aufzumachen, nicht die Augen voller Schlaf, wie die Jünger. Hat er gedacht, jetzt Bruder Judas kommt. Und guck mal, der bringt so viel Freunde und Geschwister mit. Die Römer bringt er mit. Und dann von der, die Diener des hohen Priesters bringt er mit. Ach, die kommen alle mit Judas mit. Und dann die Ernüchterung, wer da alles dabei war. Die ganze Meute. Das waren Leute, die Jesus verhaftet haben, die nachher Jesus geschlagen haben, die Jesus gekreuzigt haben. Das hat Bruder Judas mitgebracht. Wäre Judas nicht da gewesen, die hätten Jesus gar nicht gefunden. Aber du siehst, wir bringen den Teufel zu Jesus. Wir bringen den Teufel in unsere Familie, in unsere Gemeinde, weil wir, wenn wir die falschen Leute einladen, mit den falschen Leuten kooperieren, mit den falschen Leuten kommunizieren. Wir bringen den Teufel. Und wir liefern Jesus ans Messer, so wie Judas. Der hat vielleicht gute Absicht gehabt, ich möchte ihm nichts Böses unterstellen. Das ist ja 2000 Jahre her, kann die Geschichte sowieso nicht mehr rückgängig machen. Und den Kampf, ich verstehe vielleicht Judas auf der einen Seite. Aber Judas hat in die falsche Richtung gekämpft. Und hinterher heult er, will sich das Leben nehmen und nimmt sich auch das Leben. Ich habe unschuldig Blut vergossen, das hat er erst zu spät gemerkt. Und wie viel merken Christen viel zu spät? Ich habe mein Ideal nicht verwirklichen können. Ich habe für die falsche Sache geeifert. Ich habe Jesus ans Messer geliefert, den Bruder ans Messer geliefert. Ich habe da was gehört, was erzählt, was weitergegeben. Und was ist da alles so entstanden? Du glaubst gar nicht, wie viel Elend Christen verursachen. Ahnungslos. Sie haben gute Absicht. Sie wollten ja, dass Jesus wirklich endlich mal was tut, dass er mal den Römer, die Leviten verliest und dem hohen Priester mal sagt, wo es lang geht. Judas hat gar nicht böse Absicht gehabt. Er wollte dem lieben Gott ein bisschen nachhelfen. Das war eigentlich die ganze Sache. Vielleicht wollen wir auch manchmal dem lieben Gott nachhelfen, kämpfen und dann dem lieben Gott noch nachhelfen dabei. Gott braucht keine Nachhilfe. Es ist Zeit, dass wir aufwachen, ernst machen, fragen, Herr, was willst du? Was ist dein Wille? Was würdest du tun, Herr Jesus? Und dann sich nicht von Leuten manipulieren lassen, was die Leute gerne machen, was der Papst gerne hätte. Auf nach Jerusalem, befreie die christlichen Städten da von diesen elenden Moslems. Ich muss euch ehrlich sagen, mir ist ein aufrichtiger Moslem lieber als ein heuchlerischer Christ. Ich habe diese Woche ein Interview gehabt von der BZ und dem Axel Springer Haus und dann sind wir noch rausgegangen, haben wir auf dem Leopoldplatz so ein paar Türken und Moslems gesucht, dass wir mit denen reden können. Und da war einer aus Gaza, ein Palästinenser, und wir haben ein ganz tolles Gespräch dort gehabt. Ein Moslem, der hier bei uns in Deutschland ist, aus Gaza, da wo der Goliath herkommt. Aber er war kein Goliath. Aber nur mir sind die Moslems unter Umständen sehr mehr sympathisch, denn die beten wenigstens 5-mal am Tag. Manche Christen beten nicht mal einmal im Jahr. Schau sie an. Aber wir sind christlich. Und wir wundern uns, warum die Minarette aus dem Boden schießen wie Pilze. Weil unser Volk geistlos wird und gottlos wird. Da müssen die Heiden wiederkommen. Ich mache das in Gänsefüßchen. Da müssen die Hindus kommen, da müssen die Buddhisten kommen, um uns wieder die Augen zu öffnen. Wo gehen wir hin? Mit unserer Scheinheiligkeit, mit unserem Namenschristentum. Richtig kämpfen. Ich kämpfe nicht gegen Moslems und Buddhisten und Hindus. Das sind mir sympathische Leute. Ich habe so viel Respekt bekommen von diesen Leuten, von diesen tief religiösen Menschen, wenn ich dann in Indien oder Pakistan denke, wenn ich so die Leute sehe. In unseren Versammlungen in Pakistan, kannst du es vorstellen, in Karachi oder Lahore, in diesen großen Städten, wir haben Hallen gemietet, mittendrin in der Stadt, so, praktisch so, wie Kaiser Wilhelm Gedächtnisplatz, so, also, ringsherum geht der Verkehr, und mittendrin ist die Halle, und wenn Moslems reingeguckt haben, und wir haben gesehen, wir beten mit emporgehobenen Händen und preisen Gott, die sind rückwärts rausgegangen. Ein Moslem wird nie den Hintern dir zeigen, oder Gott den Hintern zeigen. Die gehen rückwärts raus. Hast du so viel Respekt? Weißt du, vor Gott, das ist der Weisheit Anfang. Wie gehst du aus der Kirche? Du solltest auch rückwärts aus der Kirche rausgehen. Respekt vor Gott. Ich will uns nur sagen, es ist Zeit aufzustehen. Und dann gehe ich da durch die heidnische Stadt da, in Kalkutta war das, neben der Dying-Klinik von Mutter Teresa. Und da ist so ein Götzentempel dem Teufel geweiht. Was weiß ich, was für ein Dämon das war, Todesdämon. Ist so merkwürdig. Da Sterbeklinik von Mutter Teresa und da Tempel für den Todesdämon. Und da wollte ich so ein Foto machen und plötzlich zieht mich mein Bruder an der Hand und sagt, nein, das ist nicht richtig. Wenn die Leute ihren Gott dienen, lass sie dienen, aber wir sollen nicht sie fotografieren. Wir möchten auch nicht, dass sie uns fotografieren, wenn wir unserem Gott dienen. Genau das, was in der Bibel drin steht, was ihr nicht wollt, dass euch die Leute tun, tut's ihnen auch nicht. Und du, ich habe so viel Achtung bekommen, dass wenn die ihren Gott anbeten, auch wenn es Götzentempel ist, dann lass es. Und ich denke, und die Leute, Amerikaner, wollen uns erzählen, was Demokratie ist. Indien ist das größte demokratische Land dieser Welt mit 1,2 Milliarden Leute. Da funktioniert Demokratie recht und schlecht. Aber dieses Land, und die haben Respekt voreinander. Ich habe in einem Dorf mal dort in Indien eine Prayerhalle, eine Gebetshalle eingeweiht. Und da kam der ganze Ort zusammen. Und obwohl nur ein paar Christen dort waren vom Dorf oder vom Ort. Aber alle Christen waren, alle Hindus oder wer auch da war, die waren offen und jawohl, es ist schön, dass es hier jetzt eine Gebetshalle eröffnet wird. Und wir haben immer noch Kontakt mit diesen Leuten und diese Leute haben keinen Krieg. Wenn du nicht Krieg anzettelst, wenn du nicht fanatisch bist, wenn du nicht verrückt bist, wenn du nicht mit falschen Zeichen kämpfst, dann wird dir auch niemand was tun. Die meisten Leute haben keinen Anstand, keinen Respekt und kein Wissen. Ich denke nur, ich war da irgendwo in Indien, im muslimischen Teil. Meine Frau ruft entsetzt an und sagt, lebst du noch? Sucht mich, wo ich stecke, schickt mir eine Mail. Lebst du noch? Sagt sie, ja, ich lebe noch. Was ist los? Ja, bei uns in der Zeitung stand, da dort und dort wäre einer erschossen worden, ein Pfingstprediger. Und lebst du noch? Ich habe gesagt, hörst du meine Stimme? Ich lebe noch und fühle mich besser Gesundheit. Und tatsächlich, etwa 10, 15 Kilometer weg ist er erschossen worden. Und dann habe ich den Bruder gefragt, ja, sag mal, was wisst ihr, was ist da passiert? Meine Frau ist da entsetzt. Guck mal, die haben gar nicht so dramatisch genommen. Da ist einer erschossen worden. Und dann erkundige ich mich, oder hier natürlich die ganze Presse, da ist irgendeiner erschossen worden, wegen seines Glaubens, wegen seiner Religion. Und die Brüder sind der Sache nachgegangen. Und wisst ihr, was da passiert ist? Da war ein Pfingstprediger. Und da hat er gesagt, wenn der Imam seine Gebete laut runterleiern kann mit Lautsprecher, dann kann ich das Vaterunser auch laut über den Lautsprecher durchgeben. Und natürlich, was hat er gemacht? Während der Imam das sein Gebete runterleierte und zum Gebet aufrief, hatte zur gleichen Zeit über seinen Lautsprecher von seinem Haus das Vaterunser runtergeleiert. Da gab's Spannung. Du siehst, kämpfen in der falschen Richtung. Zudem ist der Bürgermeister sogar gekommen. Du kannst deinen Vater unser runterleihen, wenn du willst. Aber bitte, wenn der fertig ist, sei doch bitte tolerant. Nein, was der kann, kann ich auch. Und dann muss man sich nicht wundern, dass irgendjemand kommt und den erschießt. Ist das Verbrechen gewesen? Und ich habe eines gelernt. Weißt du, richtig kämpfen und nicht nur sagen, ich muss jetzt genau zu der gleichen Zeit, wie der sein Gebet runterleiht, mein Gebet runterleihen. Nein, wir können kompromissbereit sein. Wir können Respekt vor dem anderen haben. Es ist sowas Verrücktes. Ich war in Pakistan in der Zeit, als die sich gegeißelt haben, sich geschlagen haben. Wie konnten wir so schlafen, dass unser Prophet da ermordet wurde und. Und die haben gebrüllt, so ein Gejaule, das musst du ja hören. Und nebenan singen Christen, Glory, Glory, Halleluja. Offene Türen und so weiter. Da sagt niemand was. Und die sind fertig mit dem Gejaule. Und die Christen kommen dann mit Glory, Glory, Halleluja. Und man sollte Rücksicht nehmen. Deshalb kämpfen. Kämpfen mit dem Herzen. Kämpfen mit dem Geist. Und wir haben so starke Waffen, um zu kämpfen mit dem Geist. Der Apostel Paulus, er schreibt, ich werde nachher die Stelle lesen, wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut und fleischlichen Waffen, sondern wir kämpfen mit geistlichen Waffen. Was sind deine geistlichen Waffen? Und ich sage dir, eine geistliche Waffe ist Liebe. Liebe ist eine geistliche Waffe. Die Bibel sagt, sammelt feurige Kohlen auf ihr Haupt. Weißt du, was das heißt? Feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln? Oder ihr Haupt sammeln? Du erlebst Wunder. Du erlebst gute Zustände, wenn du feurige Kohlen auf das Haupt deiner Widersacher sammelst. Wir als Familie haben mal einen Prozess gehabt, Räumungsklage. Wir haben eigentlich 5 Räumungsklagen eingeklagt und die Leute sind nicht rausgezogen, aber endlich sind sie dann rausgezogen. Mein Vater, als wir ein Haus gekauft haben. Und dann passiert das, mit unter Polizeischutz gibt, findet die Räumungsklage statt. Und die Leute werden rausgeräumt, kommen da in ein Obdachlosenheim. Und wir waren Christen. Und dann sagt mein Vater, liest morgens in der Bibel, wir sollen feurige Kohlen auf ihr Haupt sammeln. Und als sie dann fertig sind mit der Räumung und alles raus sind und der Polizist dann uns den Schlüssel übergibt von der Wohnung, dann geht mein Vater zu dem Mann, der, oder die Familie, der da drin wohnt und geräumt worden, Entschuldigung, sagt er, ich möchte Sie zum Tee einladen. Können Sie in unser Haus wieder reinkommen? Die Polizisten sagen, sind Sie verrückt? Und wir haben uns ausgemalt, wenn die jetzt so wegziehen, wie sie wegziehen, die zünden unser Haus an. Oder da passiert was. Wir kommen nicht lebendig. Wenn wir mit Hass die Sache beenden, das wird nicht gut. Aber wir sind Christen. Und dann haben wir Tee getrunken. Keks hat mein Vater noch gegeben, obwohl wir nicht viel hatten da in dem Augenblick, weil wir noch nicht eingezogen waren. Und ihr macht das? Warum macht ihr das? Und dann sagen wir, wir sind Christen, wir möchten vergeben und wir möchten im Guten auseinandergehen. Und das Schöne war dabei, die Leute kamen und haben Heidelbeeren gebracht, Pilze gebracht und so weiter. Und all die Jahre und ist nichts passiert. Deshalb, wir haben andere Waffen, Liebe, Frieden, Güte, Barmherzigkeit, Mitleid. Das sind diese Waffen. Fang an, diese Waffen einzusetzen. Es ist Zeit, aufzustehen und zu kämpfen. Dein Kampf muss Gottes Kampf sein. Aus dem Herzen des Heiligen, voll Heiligen Geistes muss es entspringen. Weißt du, du musst die Leute so sehen, wie Gott sie sieht. Und Gott verdammt niemand, Gott richtet niemand. Gott ist ein barmherziger Gott. Und wer weiß, warum tut er? Und weißt, was sie dann gemacht haben? Ganz besonders der Vater, der so hartnäckig war, also der andere. Die sind in den Arm gefallen, mein Vater. Und der, und da wissen Sie, wir haben ihnen so viel Ärger gemacht, bitte verzeihen Sie uns auch. Sie sind jetzt so nett, dass Sie jetzt diese Räumungsklage da durchgezogen haben, trotzdem. Und da ist so viel passiert und wir waren so gehässig, aber wir wollen jetzt Freunde sein. Und die gehen als Freunde, wohl unter Polizeischutz. Und die Polizisten waren da, die waren sprachlos, standen da. Ich sehe noch, wie heute standen da, ob wir noch lebendig rauskommen. Sie hat nämlich so ausgesehen, wie die würden uns noch abschlachten. Die haben alles drin. Das wäre alles drin gewesen. Brutal waren sie. Wenn ich das alles noch erzählen würde, was da alles noch passiert ist, in all die 2-3 Jahre des Räumungsverfahrens. Aber wir können unsere Feinde mit Liebe überwinden. Mit Liebe überwinden. Und du hast genug Feinde. Du hast genug Feinde. Du brauchst nicht neue Feinde. Also, es ist Zeit zu kämpfen, aber richtig. Man muss von Gott den Zeitpunkt finden, bekommen, wann soll man das machen? Gott muss uns den Feind identifizieren. Wer ist hier wirklich der Feind, der Widersacher, gegen den wir angehen sollen? Die meisten Christen erkennen die Liste Satans nicht. Und die gehen in eine falsche Richtung. Weißt du, in der Bibel heißt es, der Teufel brüllt wie ein Löwe oder ist wie ein brüllender Löwe. Also, die weiblichen Löwinnen brüllen nicht, die jagen. Wer brüllt, ist der männliche Löwe, der brüllt und alle rennen in die Richtung weg von dem Löwen, diesen brüllenden Löwen. Und dort warten schon die Jäger, warten schon die Löwinnen und die laufen praktisch denen im Arm oder praktisch ins Maul. Also wenn du läufst, du solltest wissen, in welche Richtung du läufst. Du solltest nicht in die falsche Richtung laufen, also kämpfen, aufstehen und zu gehen, aber nicht in die falsche Richtung. Du solltest auf diesen brüllenden Löwen zugehen. Du solltest auf den brüllenden Löwen zugehen und sagen, Freund, mich kriegst du nicht, die Jäger sind da draußen. Die mich jagen wollen und so weiter, die hinter mir sind, die sind da draußen, die lauern dort in die falsche Richtung. In der Bibel heißt es einmal, als David den Herrn gefragt hat, wie soll ich kämpfen, was soll ich machen? Und der Herr sagt, umgehe deine Feinde, umgehe deine Widersacher. Der Teufel weiß, merkt ganz genau, ob du jetzt mit Gott bist oder ohne Gott bist, ob du im Auftrag Gottes handelst, ob du von Gott geschickt bist in diesen Kampf oder ob der Kampf nicht von Gott ist, sondern aus deinem Fleisch, aus deinem Inneren, ob du den Auftrag vom Herrn hast oder nicht. Der Teufel weiß ganz genau. Und er spielt manchmal das Spiel mit dir mit. Du merkst es gar nicht. Spielt er mit, er macht mit und so weiter. Bis du dann sich so verausgabt hast, bis du dann so fertig und erschöpft bist, bis dann nachher nur noch die Falle zuschnappt. Und dann sagt er, siehst du, jetzt hast du davon. Also wir sollten aufpassen und achten, wie wir in die Schlacht gehen, wie wir aufstehen. Und denke jetzt, Bruder Judas kommt, mit so vielen Leuten bringt er zum Heiland, die werden sich alle bekehren. Aber das sind alles Henker, das sind alles Verbrecher, das sind alles Falsche, die wollen nur Jesus haben. Es ist Zeit, auf Gott zu warten, auf Gott zu hören. Unser Feind ist ein hartnäckiger Feind. Er ist verstockt, so wie der Pharao. Lässt niemand so schnell laufen, glaubt das nicht, dass der Teufel jemand so schnell aufgibt. Du musst schon hartnäckig sein und bei deiner Sache bleiben, das, was Gott dir gezeigt hat, das Gott gegeben hat, dass du einfach durchhältst. Denn den Feind kannst du nicht zu Kapitulation bringen. Ich will ein paar Wahrheiten weitergeben. Es gibt so viele Leute, die denken, sie können mit dem Teufel aufnehmen. Das geht nicht. Der Teufel ist Teufel und bleibt Teufel. Das musst du wissen. So ist ein ganz hartnäckiger Feind. Und den kann nur Gott zur Kapitulation bringen. Nur Gott. Und wenn du im Auftrag Gottes dann bist und so weiter, wenn du Gott vertraust und mit Gott verbunden bist. Wir müssen also Gott richtig hören und uns von Gott richtig platzieren lassen an der Stelle, wo er verletzlich ist, wo er verwundet werden kann. Und nur da kannst du ihn schlagen. Denk nur an Goliath. Da brauchst du, weißt du, die Leute ohne Salbung, die werden mit Goliath nicht fertig, aber David, der die Salbung hat, wird mit Goliath spielend fertig. Nur ein Kieselstein. Du musst da sein, wo Gott dich haben will und in der Kraft kommen, mit der Gott mit dem Teufel fertig wird. Wie oft bist du schon auf den Teufel reingefallen? Hast probiert, mit deiner Kraft gegen ihn zu kämpfen? Oder in der Kraft anderer? Also, der Herr Pfarrer schickt mich. Ja, das ist der Teufel. Ich bin mal in der Kirche drüben auf dem Dach. Wir haben im Dach was repariert. Und da war jemand von unseren Leuten oben auf dem Dach. Und da stand die große Leiter davor. Und ich musste in der Kirche was erledigen. Und dann komme ich. Und dann kommt doch so Handwerker, nimmt die Leiter auf die Schulter, obwohl unser Bruder auf dem Dach ist. Und ich habe so getan, als wenn ich nicht dazugehören würde. Und dann sagt, was machen Sie? Ja, der Herr Pfarrer hat gesagt, ich muss die Leiter wegtragen. Ich habe gesagt, aber ich bin der Herr Pfarrer. Tragen Sie die Leiter schön zurück. Sie sind ein Dieb. Und der Mann ist da oben auf dem Dach. Der kommt nicht mehr runter. Aber siehst, der Herr Pfarrer hat gesagt, es gibt so viele freche Menschen, so viele Lügner, so viele hartnäckige Lügner. Der Herr Pfarrer hat gesagt. Und das hat er gar nicht gesagt. Und dann war er da und hat gesagt, ich muss jetzt Ihre Nummer noch aufschreiben. Ich zeige sie Ihnen noch an, wenn Sie nicht sofort alles erledigen. Genau die Leiter dorthin stand, wo sie stand. Der wollte es mal aus. Der wollte schon in seinen Wagen einladen. Unsere schöne Leiter, die wir hier haben. Was hätten wir unter der Leiter gemacht? Wie oft sind wir auf den Feind hereingefallen? Weißt du, der Teufel weiß genau, ob es echt ist oder nicht echt ist. Ob es stimmt oder es nicht stimmt. Und er fürchtet sich vor dem Echten und Wahren. Davor fürchtet er sich. Weißt du, jeder kann sagen, ich bete im Geist, ich bete in Zungen, ich bete so und ich bete so. Aber ist das echt? Er fürchtet sich nicht, wenn du in deinem Namen gehst oder im Namen irgendjemand. Weißt du, er kennt ganz genau, welche Triebkraft dahinter ist. Er zittert, wenn du im Namen Gottes kommst. Aufstehen, ja. Aber schon im richtigen Namen. Wenn du auf die Anweisungen des Triebes und der Führung und Leitung des Heiligen Geistes etwas unternimmst, das ist ausschlaggebend. Wenn du so ein Rema-Wort hast, so spricht der Herr, wenn Gott zu dir geredet hat, aber das kann niemand beweisen, kann niemand nachprüfen. Ich kann das nicht nachprüfen. Wenn du zu mir kommst und sagst, ja, der Herr hat zu mir geredet, muss ich dir glauben, ob es wahr ist oder nicht. Es sei denn, ich habe den Heiligen Geist und er sagt, nee, das ist alles rot, alles falsch. Aber normalerweise, du hast kannst das nicht beweisen. Du musst glauben. Und die Liebe glaubt alles. Aber auch nicht immer. Ich glaube nicht mehr alles. Also, es ist Zeit, dass wir prüfen, die Geister. Ist es der Heilige Geist? Oder ist es der menschliche Geist? Welcher Geist ist es? Wir lassen uns zu leicht und zu oft vom Teufel provozieren und fragen nicht den Herrn. Weißt du, der Teufel kitzelt mal. Er will dich irgendwie herausfordern zum Handeln schnell, dass du unüberlegt eine Entscheidung triffst, schnell heiratest und dann dich wieder scheiden lässt, dich schnell verliebst oder schnell was kaufst und nachher bereust, hätte ich bloß dieses Ding nicht gekauft, das ist Unsinn. Das braucht man ja sowieso gar nicht. Oder du versprichst und merkst, das ist gar nichts. Weißt du, so viele, ich habe Leute, die sind weggezogen von Berlin und dann trauen sich nicht mal wieder nach Berlin zu ziehen. Ach, der Herr hat's gesagt. Weißt du, vergiss es. Wenn der Herr was sagt, hat Hand und Fuß. Hat Hand und Fuß. Und wir merken ganz schnell, wir merken das, aber wir geben meistens nicht zu, ob das wahr ist oder nicht. Ist das wahr? Ist es wirklich? Und hinterher ist dann die Not da, dieses Bedauern, er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Wie viele gescheiterte Menschen haben wir auf diesem Planeten? Christen, Pfingstler. Wenn wir auf Gott hören würden, würde unser Friede wie ein Strom, heißt es einmal, wir wären stark und mächtig. Wir würden uns durchsetzen, wir würden uns verwirklichen, wir würden so viel erreichen, wenn wir nur eine Sekunde länger auf den Herrn hören würden. Viele haben oft nur deshalb kapituliert, weil sie einfach ohne Gott das gemacht haben, die Entscheidung ohne Gott, den Weg eingeschlagen, ohne den Herrn zu fragen, nur aus Gefälligkeit, ja, weil das alle machen. Es ist nicht ausschlaggebend, was alle machen. Ausschlaggebend ist, was Gott von dir will, dass du machst. Nicht, was alle machen. Wir sind keine Massenviecher. Weißt du, viele taten nur, um zu profitieren, oder sie taten, um jemand was zu beweisen, oder besser dazustehen, besseres Gesicht zu haben oder das Gesicht zu wahren, oder sind angestachelt worden oder von anderen verführt worden. Aber innen drin wussten sie ganz genau, das ist nicht unser Weg. Sie taten, weil sie vielleicht jemand überredete. Also es ist Zeit aufzustehen zum Kämpfen, aber richtig zu kämpfen. Und von Gott angewiesen sein. Das ist mein Posten. Hier stehe ich. Diesen Platz. Weißt du, und dann nicht jeden Tag die Plätze da wechseln. Weißt du, der Herr arbeitet kontinuierlich, beständig. Es ist Zeit, dass wir aufhören, eigenmächtig zu handeln, indem wir immer warten, was ist die Stunde Gottes? Was ist seine Stimme? Wir müssen dieses Kairos haben. Jesus sagt, eure Zeit ist immer, könnt gehen. Aber meine Zeit ist noch nicht gekommen, mein Kairos ist noch nicht da. Chronos, das ist die andere Bezeichnung für Zeit. Das ist die Chronologie, diese fortlaufende Zeit. Kairos ist diese bestimmte Zeit, der bestimmte Augenblick. Es ist wichtig, dass wir im bestimmten Augenblick richtig handeln, uns richtig entscheiden. Zu früh ist nichts, zu spät ist nichts. Wir müssen aufhören, und das ist, was Gott mir gezeigt hat hier in der Vorbereitung, wir müssen aufhören, uns selbst zu vergewaltigen. Nicht, dass andere uns vergewaltigen, das ist schlimm genug. Aber am schlimmsten ist, sich selbst zu vergewaltigen, sich selbst zu kasteien, sich selbst zu verstümmeln, sich selbst zu beschneiden, sich selbst zu vergewaltigen und sich zwingen, ich muss, wehe mir. Du musst gar nichts. Wir sind nicht beim Kommunismus, liebe Leute. Ich muss, weißt du, wenn ich nicht weissage, wenn ich nicht in Zungen rede, wenn ich nicht das und das, nein, der Geist ist ein Propheten, untertan, steht in meiner Bibel. Weißt du, wenn ein Geist dich zwingt, ob es jetzt der Heilige Geist ist oder der Teufel ist, es spielt keine Rolle. Der Heilige Geist zwingt niemand. Der Heilige Geist wird niemand vergewaltigen. Es passiert immer dann, wenn Gott nicht befohlen hat. Weißt du, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Wenn ich heute nicht komme, fall nicht vom Glauben ab, geh nicht in die Hölle. Gar nichts, passiert gar nichts. Ich muss. Ich habe schon so viele blöde Leute erlebt, Christen erlebt, blöde Christen. Pastor Matudis, haben Sie 200 Bücher von der und der Sorte? Ich muss sie heute Morgen um 6 Uhr haben. Die muss ich noch allen Leuten verteilen, bevor der Tag angefangen hat. Ich habe gesagt, und wer hat es gesagt? Nachts im Traum habe ich bekommen. Ich habe gesagt, schlaf ruhig. Weißt du, du darfst die Ruhe auf die andere Seite drehen und dann die Nacht zu Ende bringen. Weißt du, Leute werden gezwungen von Geistern, Dämonen und frommen Geistern sogar unter Umständen manchmal. Weißt du, der Teufel kommt als frommer Teufel. Es passiert immer dann, wenn wir nicht so richtig im Herrn sind oder so euphorisch sind. Und bei dieser Person war das nach einer Segnungsversammlung, die war so voll im Heiligen Geist. Bleib auf dem Teppich. Weißt du, wir sollen in den Kampf gehen, in den Krieg ziehen, aber auf dem Teppich bleiben. Nüchtern. Und das ist etwas, was die Bibel uns so auffordert. Seid nüchtern. Seid nicht besoffen. Auch nicht vom Heiligen Geist. Ich sag das jetzt mal. Seid nicht betrunken. Weißt du, dann siehst du nicht mehr. Da schummert alles nur. Das ist alles so doppelt, womöglich. So viele schänden sich selbst, lügen sich was vor, entwürdigen sich da alles mögliche. Der Herr hat's gesagt und hinterher kommt raus, dass es der Herr nicht war. Und ich habe so viele Beispiele. Ich könnte euch Lieder singen. Ich habe einen ganz lieben Bruder, der war einige Jahre bei mir in der Gemeinde aus Köln. Und plötzlich kommt er, ich muss nach Köln fahren. Heute hat der Herr gesagt, ich muss nach Köln fahren. Er fährt nach Köln und dann ruft er mich da auf der Klapsmühle an und sagt, Bruder Matthäus, ist mit mir so was Schlimmes passiert. Er sagt, und ja, du bist doch nach Köln gefahren, ich erwarte dich wieder zu Hause. Ja, ich bin jetzt hier festgehalten, komm nicht. Und weißt du, was er gemacht hat? Der hat so eine Stimme gehört, er soll nach Köln fahren, vom Kölner Dom, sich nackt ausziehen zur Ehre Gottes. Verstehst? Aber lieber Christ, betet, will Erweckung. Und er denkt, wenn er sich so opfert, ganz Opfer, irgendwo gelesen, so dumme Geschichte, ganz Opfer, nackt vor dem Herrn erscheinen, und weil er Kölner ist. Und dann kam er in der Klapsmühle, konnte ausnüchtern. Du siehst also, weißt du, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, guck mal, das kann unmöglich der Herr gewesen sein. Denn der Herr hat doch gerade den Menschen, als sie merkt, dass sie nackt sind, Kleider gegeben. Das kann also unmöglich der Herr gewesen sein. Das kann nur der Teufel gewesen sein, der ihn bloßstellen wollte, blamieren wollte. Und dann lacht sich der Teufel. Und was war? Der hat wochenlang eine Fratze sich hinter sich gesehen. Der Teufel hat ihn ausgelacht. Er sagt, ja, siehst du, so ein Blöder. So blöd konntest du nur sein. Warum hast du das gemacht? Da gibt's so viel. Viele Leute lassen sich verstümmeln, geistlich verstümmeln und kommen kaum mehr hoch. Sich vom Feind beeinflussen in die falsche Richtung. Aufstehen, ja, aber wissen wozu und wohin, in welche Richtung der Kampf geht. Es ist Zeit, dass wir bei uns anfangen. Hier drin, da ist noch so viel zu tun. Da ist so viel Pessimismus. Da ist, weißt du, wir wollen menschengefällig sein. Da ist so viel Menschengefälligkeit. Bei uns selber haben wir genug Krieg, genug Feinde. Da gibt's genug Krisen zu überwinden, genug Ängste. Es ist Zeit, dass du anfängst, für dein Leben positiv zu werden. Bevor die Welt anfängst zu bekehren, bekehr dich mal selber. Deshalb hat der Herr zu Petrus einmal gesagt, weißt du, Petrus, wenn du dich mal eins bekehrst, dann stärke die Brüder, dann werden mal Prediger. Zuerst mal fang bei dir selber an, Petrus, du bist noch ein Waschlappen. Du bist ein Waschlappen, was willst du? Himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt, verflucht sie selbst und dann, wenn du dich mal bekehrst, du siehst also, wir müssen den Krieg bei uns selber anfangen. Und der Herr kommt sogar hier, wie ich in der Geschichte gelesen habe, zu Bruder Petrus. Zu dem, der für den Herrn sterben will. Und der schläft. Verschläft. Das Wichtigste in seinem Leben. Verpennt. So, es ist eine Strategie des Feindes, dass du müde bist, träge wirst. Du solltest gegen die Müdigkeit was tun in deinem Leben. Nicht nur Kaffee trinken, sondern du solltest etwas tun, wieder frisches Feuer im Herrn. Nämlich bei den Christen ist eine Tendenz immer wieder, müde werden. Ich bin jetzt gerade mit meinem Hebräer fertig und da ist mir so aufgefallen, Christen sind müde geworden. Sie gehen nicht mehr in eine Versammlung, sie beten nicht mehr, sie dienen nicht mehr, wie sie dienen und so weiter. Sie haben alles vergessen, was sie für Erlebnisse mit Gott mal hatten und es muss wieder frisch gemacht werden. Müde werden. Geistlich müde. Viele fangen an, Götzen zu dienen, geben Gott keine Ehre mehr, sind nicht mehr dankbar. All das, was wir jetzt in der Bibelschule durchnehmen und durchmachen, es ist Zeit, dass wir wieder Feuer fangen. Und was sagt Jesus? Ich wollte, es würde brennen. Ich wollte, es würde brennen. Wir haben zu viele Ziele oder gar keine Ziele, entweder oder, aber wir haben nicht das Ziel für unser Leben. Geistliche Kämpfe spielen sich immer im Verborgenen ab. Wie ist unser verborgenes Leben? Wie sieht dein verborgenes Leben wirklich aus? Sei doch ehrlich. Es ist Zeit, dass du deinem Leben Inhalte gibst. dass du genau weißt, wer du bist, wo du herkommst, was du sollst und nicht sollst. Wenn wir für Gott nicht arbeiten, verbrauchen wir unnötig unsere Energie für uns selbst, wie Schmoren im eigenen Saft. Es ist Zeit, dass wir aufstehen und anfangen, produktiv für Gott zu sein und zu werden. Weißt du, so, selbst wenn du nichts tust, ich habe eine Uhr, ich wollte, dass sie wieder geht. Was ist? Die geht nicht. Und dann habe ich gedacht, aber die habe ich gar nicht benutzt, die habe ich gar nicht getragen. Ja, die Batterie ist leer geworden. Weißt du, selbst wenn du nichts tust, die Batterie wird von selbst leer. Die Batterie wird von selbst leer. Und das ist bei vielen Christen so. Weißt du, und dann, wo sie gebraucht werden, ja, die geht nicht. Batterie ist leer. Und dann musst du die Batterie austauschen. Wir müssen unsere inneren Bedürfnisse wieder neu erfrischen. Beim Nichtstun wird so viel Energie verbraucht. Dieses Standby. Da wird so viel Energie verbraucht. Und du wunderst dich, warum haben wir so eine hohe Stromrechnung? Es ist Zeit, dass wir anfangen, das, was wir haben, einsetzen, das gebrauchen. Es fängt bei uns an. Es ist Zeit, dass wir wieder für Jesus dastehen. Und wenn wir ihn bekennen vor den Menschen, bekennt er uns vor dem himmlischen Vater. Ganz einfach. Christen dürfen nicht müde werden im Zeugnis geben, im Mitteilen, im Outen. Und das kannst du überall machen, wo du bist. Aber wenn wir das nicht tun, der Teufel gebraucht unser Mundwerk. Weißt du, fürs Geschwätz, da geht eine Erzählung und eine Geschichte und so weiter. Weißt du, müde Christen, die fangen an zu erzählen, hast du es gesehen, hast du gehört, siehst du, was die da machen oder wie die sich da outen und sich entwickeln und so weiter, was bei denen los ist. Und die fangen an zu reden und wissen nicht, dass gerade ihr dummes Geschwätz Schaden am Reich Gottes anrichtet, Schaden an den Menschen anrichtet. Und wie viel Schaden ist da angerichtet im Volk Gottes? Weißt du, wenn du den Mund nicht hältst, du schadest dich selber. Du schadest nur selbst. Viele reden und dann zerreden sie alles. Aber wenn du redest, soll es göttlich sein und geistlich sein, dann ist es positiv. Deshalb nicht, dass du redest. Du sollst richtig reden. Und wir müssen für jedes Wort Rechenschaft ablegen, gutes oder schlechtes. Es wird Zeit, dass wir anfangen, uns überlegen, was sage ich überhaupt? Lieber gar nichts. Es ist immer gut, dass du nicht immer das Herz auf die Zunge trägst. Und so viele haben sich so schlecht gemacht. Ich denke nur im Büro, verstehst du, da erzählen sie über den Chef, der Chef ist aber nicht da. Und dann reden sie über den Chef, aber der Chef hat Ohren. Und dann hört er plötzlich, was da über den Chef um ein paar Ecken geredet worden ist. Das kommt zu ihm, früher oder später kommt es hin. Und dann wunderst du dich, dass du nachher fliegst oder schlecht behandelt wirst oder was weiß ich auch. Viele denken, sie müssen gleich alles weitersagen, was sie wissen, hören oder sehen. Vergiss es. Fang an, dein Reden zu kontrollieren. Weißt du, das ist Kampf. Maul zu halten ist ein Kampf. Ja, die Zunge, kleines Ding. Jakobus, haben wir in der letzten Lektion gehabt. Das, ja, wir sollten eigentlich den Leuten nach dem Gottesdienst Klammern verteilen. Und Schlösser. Weißt du, andere haben Ohren und die kriegen dann alles mit. Glaube nicht, dass die anderen schwerhörig sind. Zumindest nicht die, über die du redest. Denke nicht, dass sie schwerhörig sind. Wenn sie das Negative hören, und deshalb, ich warne euch jetzt noch, wenn ihr über jemanden negativ redet, und ich warne euch, und die haben Ohren, und die Leute haben Ohren, sind schlaue Leute, weißt du, und wenn sie richtig schlau sind, die werden dir nichts sagen, aber die gehen zum Chef, zu Jesus, zu Gott, und die sagen, guck mal, was die da für Unsinn und Mist zusammenreden über mich, über die Gemeinde oder über das und jenes. Und die erzählen Gott und dann kriegen die Leute mit Gott zu tun. Plötzlich juckt es überall. Plötzlich brechen sich die Achsen. Oder was weiß ich. Und wenn du mit dem Finger auf jemanden zeigst, wundere dich nicht, wenn du dann den Finger brichst. Denn es kommt alles zurück. Es kommt alles zurück. Brauchst gar nicht. Aber die typischen Zeichen ist, dass Leute dann irgendwie, dass Gott auf körperliche Art und Weise redet. Dann kommt der verbeult nach Hause, Dritte. Und wundern sich, wo kommen die ganzen Beulen her. Es ist Zeit, vielleicht, dass du stille wirst. Und etwas gegen den Feind Geschwätzigkeit tust. Das ist bei Christen so verseucht. Die sind so verseucht und die sind so vergiftet davon. Wir sollen den guten Kampf kämpfen. Und jetzt komme ich ein bisschen mehr auf den Punkt, was ich sagen möchte. In Matthäus 4, Vers 1 bis 4, das ist die Versuchungsgeschichte Jesu. Wo ist der Teufel dem Herrn Jesus begegnet? In Jerusalem? In der Wüste, wo er beten wollte, wo er gefastet hat, wo er Gott suchte. Der Teufel begegnet dir immer da, wo du Gott suchst. Da, wo du deine Ruhe, deinen Frieden hast, wo du meditieren möchtest, da kommt er zu dir. Wo du Gott erfahren möchtest, wo du deinen Glauben vertiefen möchtest, da kommt er zu dir, in der Wüste. Du begegnest dem Teufel dort, wo du mit Gott reden möchtest. Da steht er da und quatscht dazwischen. Da, wo du die Bibel verstehen möchtest, du gehst jetzt, ziehst dich zurück da in deine Ecke, sitzt unter dem Baum und dann fängt er an, mit dir zu quatschen. Und er versucht da rauszuweichen, aber er verwickelt dich da, versucht er irgendwie zu verwickeln. Judas kam zu Jesus, als Jesus kurz fertig war mit dem Gebet, hat gebetet, stand auf nach dem Gebet und ich sag dir, es ist Zeit aufzustehen, zu kämpfen und du musst aufpassen, wo die Kämpfe beginnen. Die Kämpfe fangen nicht vor dem Gebet, die Kämpfe fangen nach dem Gebet. Die Kämpfe fangen nicht vor dem Gottesdienst, die Kämpfe fangen nach dem Gottesdienst. Die Kämpfe fangen nicht bevor du den Herrn liebst, sondern wo du so richtig in der Liebe Gottes aufgegangen bist. Da kommen die Kämpfe. Judas kam zu Jesus, als er im Garten Gethsemane dreimal kräftig gebetet hat, kommt zu ihm so als Freund, küsst und so weiter und versucht, Jesus in ein Gespräch zu verwickeln. Aber du siehst gerade da. Und das Schlimme passiert immer nach einer Bibelstunde, nach einer getanen, erfolgreichen Arbeit, nach der Anbetung, nachdem du Gott ein Opfer gebracht hast. Das ist bis heute so geblieben. Der Teufel hält sie am liebsten an heilige Stätten auf. Ich sage es euch nur, in deiner Gebetskammer, an deinem Altar. Im Paradies ist er der Eva begegnet. Und zwar an dem wichtigsten, schönsten Baum, was Gott gesagt hat, bitte nicht essen. Und da begegnet der Teufel. Es ist Zeit, dass du gerade wachsam wirst jetzt. Du hast diese Predigt gehört, hast keine Entschuldigung. Der Teufel treibt sich also an heiligen Plätzen, hat sogar Jesus auf die Sinne des Tempels raufgeführt. Ich frage mich, wie ist der Teufel da hochgekommen? Als er sagt, spring runter. Also da, weißt du, bevor jemand da in die Kirche reinkommt, der muss schon erst sich den Schlüssel holen für die Kirche. Also für den Tempel. Der musste also Jesus dort hochbringen. Spring runter. Immer dann, wenn du einen Sieg erringst, denk an Elia auf dem Karmel, als er den Sieg hatte und die Baalspriester tötet und Gott ist Gott und alle schreien Halleluja. Dann kommt die Isabel. Vorher hat die geschlafen. Und dann kommt und sagt, morgen ist dein Kopf dran. Weißt du, der Teufel kommt immer, und das ist jetzt aufstehen, wach werden, aktiv werden und nicht schlafen. Nach Segenstunden, nach Erfolgsstunden, nach Highlights, nach Karmelerfahrungen. Und da solltest du immer fragen, wenn gerade so richtig gut geht, oh, Halleluja, oh Herr, danke dir. Weißt du, es ist nicht wichtig, und ich habe in meinem Leben schon so oft gedacht, für mich ist nicht wichtig, sie Siege erringen, ich kriege sie schnell, aber Siege behalten, das ist ein Kunststück. Siege, Erfolge behalten, im Sieg weitermachen, im Sieg weiterleben. Es ist Zeit, dass wir an das Leben danach denken, was ist, wenn das alles mal vorbei ist. Viele sehen und arbeiten und so weiter und tun viel und denken, ja, das kommt schon, der Herr wird schon sorgen. Hauptsache, ich gebe mich hin. Es ist so wichtig, dass du dich hingibst, aber du hast so weißt, für wen und wozu und weshalb du dich hingibst. Du kannst dich auch verausgaben. Und der Teufel treibt Schabernack mit dir und das merkst du nicht. Ich habe in meinem Leben ein Schlüsselerlebnis gehabt, als der liebe Bruder einmal zu mir kam, ganz aufgeregt, demütig, ein Ältester in der Gemeinde, und sagt, Bruder Matthäus, ich muss dir etwas sagen. Der Herr hat heute Nacht zu mir geredet. Ich habe gedacht, ich werde sterben. Aber das hat er nicht gesagt, ich war noch viel zu jung dazu. Und dann sagte der Herr, hat zu mir gesagt, ich soll dir sagen, und ich war sehr aktiv. Und es hat mich wie eine Bombe getroffen. Und er sagte zu mir, Bruder Matthäus, der Herr hat mir gesagt, du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Und dann habe ich gesagt, danke, Otto, Gott segne dich, hab's gehört, hab registriert, ich muss jetzt, Jetzt weiß ich, was Gott gesagt hat. Und weißt du, was ich dann machen musste? Ich habe die Hälfte meiner Versammlungen zusammengestrichen. Und da fing Gott an zu segnen, zu arbeiten und zu wirken, als ich die Hälfte der Gottesdienste zusammengestrichen habe. Ich habe gedacht, ich muss für Gott aktiv sein. Donnerstagsfreiversammlung, Freitagsfreiversammlung, Samstagsfreiversammlung, Gottesdienst, Sonntagsfrei Gottesdienste, dann Jugendstunde, Gebetsstunde, Bibelstunde, dann noch Außenstationen, so viele Aktivitäten, alles zusammengestrichen. Und da kann Gott wieder zu seinem Zug kommen, zu seinem Recht kommen. Der Teufel will oft, dass wir aus Steinen Brot machen. Schon ein dicker Hund, was da passiert ist. Herr, sprich, dass die Steine Brot werden. Er beauftragt Jesus, für sich zu sprechen. Der Teufel, er kann selber wahrscheinlich nicht sprechen, passiert nichts, aber Jesus soll sprechen. Du siehst also, wie der Teufel Jesus einspannen wollte für seine Sache. Und du merkst gar nicht, wie der Teufel manchmal dich für seine Sache einspannen möchte. Dass du dorthin gehst, dass denen erklärst, dass denen sagst, dass du denen hinbringst. Als wir hier kurz nach Berlin gezogen, wir waren paar Monate hier in Berlin, dann kommt eine Frau bei mir vorbei und bringt zwei Kisten mit Marmelade und eingemachtes so auf Schwabenland und ladet bei mir ein. Ich habe gedacht, das bringt sie für mich zuerst einmal. Aber dann sagt sie, nein, das ist für meinen Sohn hier in Berlin. Könntest du nicht das meinem Sohn abgeben und schöne Grüße von mir sagen und so weiter? So. Und weißt du, was da passiert ist? Blitzgedanken gingen bei mir durch den Kopf. Ich habe gesagt, warum bringt sie nicht ihrem Sohn selbst hin? Warum bringst du es bei mir? Sie wollte, und dann habe ich gesagt, ja, Schwester, warum bringst du es zu mir und nicht zu deinem Sohn? Ja, weißt du, ich möchte, dass der Pastor ihn besucht und ihn bekehrt. Er sagt, nee, nimm das wieder mit. Ich bin nicht da, um deinen Sohn zu bekehren. Wenn du den nicht bekehrst, werde ich ihn auch nicht bekehren. Bring selber hin. War sie böse? Ist heute, bis heute noch böse auf mich. Weil ich nicht das getan habe, weil ich mich nicht einspannen ließ. Als Dackel. Darum, um ihren Sohn zu missionieren. Was sie selber hätte tun sollen, was es ihre Aufgabe gewesen ist. Aber ich soll hinbringen. Und das ist nicht nur ein Fall, aber solche Fälle habe ich mehrere. Weißt du, wie die Leute gerne so jemand engagieren wollen, was sie selbst nicht tun wollen? Es ist Zeit, dass du dich nicht einspannen lässt von anderen Leuten, sondern nur das, was Gott will. Dass du nicht Missionar von irgendjemand wirst, sondern Gottesbote wirst und Gott dich sendet. Und weißt du, das klingt ganz anders, wenn Gott dich jemand schickt. Heute Morgen hat mir jemand angerufen, sagte, stellen wir vor, vorletzte Woche, ich hätte mit dieser Person gebetet hier im Gottesdienst und dann hat sie so einen Auftrag gekriegt, ich sollte heute, das liegt ein paar Tage schon zurück, ich sollte heute vorbeifahren und mal nachgucken, wie es der Frau geht und so weiter. Sie hat gehört, die wäre krank gewesen. Dann geht sie hin und sagt, ich möchte sie mit Öl salben, für sie beten. Jemand, eine Schwester aus unserer Gemeinde, möchte sie mit Öl salben und sagte, kann ich kommen? Ist es recht? Ja, kommen Sie bitte. Und sie hat mit Öl gesalbt, gebetet und die Krankheit ist verschwunden. Sie ruft an und sie telefoniert in der ganzen Umgebung jetzt, da ist ein Wunder mit mir passiert. Eine einfache Schwester aus der Gemeinde, die nur von innen her spürte, jetzt ist Zeit. Du musst das göttliche Kairos, göttliche Timing treffen und wir sollten viel mehr auf Gottes Stimme hören. Das ist der wahre Kampf. Die geistliche Kriegsführung. Das ist auf Gott hören. Da passieren Wunder. Und dann kannst du in wenigen Minuten, in wenigen Augenblicken viel erreichen. Aber ich sehe, mir läuft die Zeit davon. Das kann ich bald gar nichts mehr erreichen. So, es ist Zeit, dass du innerlich heilst. Ist ein Thema. Weiter. Du musst lernen, dem Teufel zu widersprechen. Das ist auch, was Jesus getan hat. Nein, geht nicht. Er will dich, dass du mit ihm diskutierst und mit ihm dich einlässt und so weiter. Das Reich Gottes ist nicht, dass wir viele Worte mit Gottlosen, mit dem Teufel oder mit Ungläubigen machen. Es ist Zeit, dass du dich auf die Kämpfe einstellst, und zwar deine inneren Kämpfe. Viele haben Angst, das zu sagen, was Gott sagt, weil sie dann anerkennen würden, jemand vielleicht vor den Kopf stoßen würden, jemand beleidigen würden vielleicht, jemand möchte mit ihnen nichts mehr zu tun haben, wenn du jemand die Wahrheit sagst. Aber weißt du, aber es kommt früher oder später, musst du die Wahrheit sagen. Du wirst platzen, wenn du es nicht sagst. Und deshalb, du schiebst immer das auf die lange Bank. Hör auf Gott und tu das. Versuch nicht zu verdrängen. Wir verdrängen so gerne. Weißt du, es wird so oder so passieren, das, was passieren muss. Und dann bist du nachher, fühlst dich schuldig. Hätte ich bloß sie gewarnt. Hätte ich bloß gesagt. Hör auf die Stimme Gottes. Es ist Zeit, dass du auf das eingehst, was der Herr sagt. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, zu dieser Bibelstelle. Denn nachher sagt jemand, er hätte nicht nochmal aus der Bibel gelesen. Hab's ja gelesen, Matthäus hier. Aber trotzdem, ich lese aus 2. Korinther 10, Vers 3. Du musst aufgrund der Offenbarung, denn und nur aufgrund der Offenbarung kannst du den Feind so treffen, dass er getroffen ist. Kannst den Nerv treffen. Und 2. Korinther Kapitel 10, Vers 3. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. So sind wir bereit zu strafen allen Ungehorsam, sobald euer Gehorsam vollkommen geworden ist. Den Feind angreifen mit den Waffen des Geistes, mit den Waffen des Glaubens. Es ist Zeit, dass wir anfangen, richtig zu kämpfen. Und zwar diese Festungen, Gebäude, die sich bei uns aufgebaut haben, so Festlegungen niederreißen. Diese ganzen Festlegungen. Es ist Zeit, dass wir uns auf eigene Füße stellen, dass wir eigene Meinung wieder haben, dass wir wieder unser eigenes Leben leben, nicht das Leben der anderen, dass wir unseren eigenen Weg gehen, unsere eigenen Gaben gebrauchen und nicht von anderen bedienen lassen. Es ist Zeit, dass wir selbst schauen, selbst hören, selbst verstehen, selbst begreifen. So viele Christen schwimmen in Problemen, weil sie nicht mehr kämpfen. Andere sollen das machen. Andere sollen sie für sie beten. So, und du wunderst dich, warum wir so eine riesige Armee von Seelsorgern brauchen und Helfer brauchen und Diakone und Diener brauchen, weil die Leute selber zu faul sind, auf eigene Füße zu stehen. Es ist Zeit, dass das Gericht am Hause Gottes anfängt. Und wir wundern uns, warum haben wir so viele Schwächlinge? Und warum blicken die Leute nicht durch? Weil sie selber den Herrn nicht fragen. Sie sollten Gott fragen. Gott würde zu jedem reden. Wer Weisheit mangelt, in der Bibel heißt es, der bitte Gott um Weisheit und er wird es jedem geben. Und viele leben unter Fluch. Christen sind unter Fluch, sind verflucht. Sind Verfluchte. Und du wirst erschrecken. Lies Jeremia 17. Da steht richtig drin, da heißt es, verflucht ist der Mensch, der auf Menschen vertraut und Fleisch hält für seinen Arm, aber gesegnet ist der Mann, der auf Gott vertraut. Viele Christen sind verflucht, weil sie, Bruder, kannst du mir helfen? Bruder, kannst du für mich beten? Bruder, kannst du für mich einstehen? Bruder, kannst du das und so weiter? Oder Schwester auch? Und so weiter. Es ist Zeit, dass du dich selbst entdeckst. Dich selbst wiederfindest. Jeremia 17. Es ist Zeit, dass du wieder deine eigene Beziehung zu Gott aufbaust. Es ist Zeit, das ist, wo wir aufstehen sollen und nicht da in der Luft fechten. Es wird Zeit, dass du selbst anfängst, die Untugenden abzulegen, selbst zu laufen und zu spuren, so wie Gott es will. Und nicht nur weglaufen, sondern zum Herrn hinlaufen, selber Berge versetzen, selber auf Kranke die Hände legen. So wie diese Schwester, sie fährt im Auto und sie sagt ja, eigentlich habe ich gar nicht vor, ich habe ganz was anderes vorgehabt. Aber eine Stimme sagte, ruf mal an und frag, ob sie schnell vorbeigehen kann und mal mit dieser Person beten. Und gerade richtig, jetzt bringt sie sogar noch andere mit, die andere Frau. Die Frau soll so auch noch für die anderen beten. Du siehst, eine Kettenreaktion entsteht, wenn Menschen auf Gott hören. Eine Kettenreaktion. Es ist Zeit, dass du selbst gegen die Faulheit etwas tust, gegen die Müdigkeit, dass du selbst Zeichen und Wunder vollbringst, dass du selbst anfängst zu leben. Zum Dr. Cho, dem koreanischen Prediger, kommt ein kleines Mädchen, ist seit ein paar Wochen, der ist gläubig und zum Herrn Jesus gekommen und sagt, Pastor, bet für mich. Ich habe in den letzten Wochen kein Wunder mehr vollbracht. Stell mal vor, manche haben in ihrem Leben noch kein Wunder vollbracht. Wann hast du das letzte Mal ein Wunder vollbracht? Eine Gebetserhörung erlebt? Wie lange ist es her, dass du eine Gebetserhörung erlebt hast? Eine richtige Gebetserhörung. Nicht nur ein bisschen gequasselt und dann zufällig was passiert. Du sollst die Festungen, die teuflischen Festungen niederreißen. Hast du das begriffen? Hast du gemerkt, was Gott will? Leuchtet das ein? Die Festungen Satans, die sich in deinem Leben aufgebaut haben, wo du dich festgefahren hast, wo nichts mehr läuft, wo nichts mehr passiert. Dass du wieder als Sieger dastehst. Wenn du den inneren Schweinehund überwunden hast, Bruder, Schwester, hast du alles überwunden. Den inneren Schweinehund, oder was weiß ich, wie man das Vieh nennen möchte, diese Bestie, in mir, Wenn du diese Bestie in dir, diesen Antichristen, diesen Hitler, diesen falschen Propheten, diesen Nebukadnezar, diesen Pharao, diesen Goliath in dir, das ist alles in dir drin. Das ist alles in dir. Die ganzen negativen Punkte stecken alle in dir drin. Die Philister. Weißt du, sich selbst zu besiegen ist der größte Sieg. Sich selbst zu besiegen ist der größte Sieg. Nicht andere zu besiegen, nicht andere kontrollieren. Das, was du hier unterbindest und stoppst, das ist auch in der unsichtbaren Welt gestoppt und unterbunden. Ich muss nur sagen, Gedanken, ich möchte euch nicht mehr haben, in Jesu Namen. Und dann hast du deine Ruhe. Aber wenn du nachher Luftschlösser baust und Höhlen baust und was weiß ich noch alles, wächst dir alles über den Kopf. Du entwickelst dich im Verborgenen. Und deshalb, was du hier stoppst, stoppst du auch in der unsichtbaren Welt. Es ist Zeit, etwas gegen den Teufel zu unternehmen, ihn zu entmachten. Unsere Waffen sind nicht fleischlich, sondern mächtig, steht in der Bibel. Unsere Waffen ist das Wort Gottes, der Heilige Geist, der Name Jesu, das Blut Jesu, das Kreuz Jesu, die Liebe, über allem sei die Liebe und dann die Demut. Und aber richtige Liebe. Weißt du, die meisten Leute haben falsche Liebe, so Schmeichelliebe, Schleimerliebe. Das ist nicht die Liebe Gottes. Gottes Liebe, die kann sagen, ja und nein, ist zweischneidig sogar. So wie die Wahrheit. Kann auch sehr hart sein. Geh, wenn du willst. Bitte, die Tür ist da hinten. Du kannst gehen. Das ist auch Liebe. Der Vater ließ den verlorenen Sohn gehen, also hat sogar noch das Fahrgeld gegeben und noch Taschengeld und noch die Scheckkarte vielleicht. Geh, dort kannst gehen, wenn du gehen willst. Bitte, genieß dein Leben, mach dein Leben. Du veränderst die Situation, Bruder, Schwester, wenn du das tust, was Gott dir sagt. Wenn du das übernimmst, was Gott für dein Leben vorgesehen hat. Jemand sagt, ich hasse Satan. Kommt und sagt, ich hasse Satan. Aber ich möchte dich warnen. Du kannst und darfst Satan nicht hassen. Auch wenn er der Widersacher Gottes ist. Er ist ein Geschöpf Gottes. Jetzt bitte unterstell mir nichts anderes falsch. Aber Satan ist auch ein Geschöpf Gottes. Ich sag was. Und diese Person sagte, das ist jetzt vor mehreren Jahren her, sagte, ich hasse Satan. Und wir haben dann einen wunderbaren Gottesdienst gehabt, einen Taufgottesdienst am Koche. Und dann krempelte sich seine Ärmel hoch. Ich nehme mit dem Teufel auf. Der Teufel hat mit ihm aufgenommen. Nach 3-4 Wochen war er in der Klapsmühle. Und er ist bis heute noch nicht rausgekommen. Ruft mich ab und zu an und sagt, hör doch bitte auf. Du bekommst das, was du verdienst. Schau, wie Jesus mit dem Teufel umgegangen ist. Schau, wie Jesus, und er ist der Sohn Gottes, der hat nicht gesagt, ich hasse dich, Satan. Er bekämpfte den Teufel mit dem Wort Gottes. Nur mit dem Wort Gottes, inspiriert durch den Heiligen Geist. Er kämpfte nicht emotionell, sondern mit Worten trieb er die Dämonen aus. Ganz einfach, ganz unkompliziert. Viele Christen sind nicht richtig informiert, deshalb, sie sollten in die Bibelstunde kommen und Bibelwissen sich aneignen. Sie brauchen ein vernünftiges Glaubensfundament und ihnen fehlen Väter und Mütter in Christo. Weißt du, dann würden sie solche flegelhafte Gedanken gar nicht in den Kopf kommen. Die meisten Probleme handeln sich die Christen selbst. Und wie oft habe ich schon gehört in charismatischen pfingstlichen Kreisen, ich hasse den Satan. Ich spiele mit dem Teufel Fußball. Haben schon Christen gesagt. Die spielen mit dem Teufel Fußball. Ah, das sind viele. Braucht nicht mit dem Kopf schütteln. Ich könnte euch Namen nennen. Und nachher die Geschichten erzählen. Weißt du, und ich habe einen Fall gehabt. Ich habe einen Fall gehabt, wo jemand das gemacht hat. Ich hasse Satan. Und plötzlich war der Teufel hinter ihm her. Hat ihn gepackt. Hat ihn gefackt und hat ihn fertig gemacht und so weiter. Der Teufel lässt sich nicht bieten, wenn du sagst, ich hasse Satan. Der lässt sich das nicht bieten. Der ist so eingebildet, so stolz und so weiter. Der lässt sich das nicht gefallen und er spürte regelrecht, wie Krallen sein Leib umfassten. Und er ist fast den gar nicht mehr losgeworden. Und nur ein dummer Gedanke oder ist irgendwo geerbt, aber irgendeinem Prediger gehört, wir müssen den Teufel hassen. Gewiss. Wir müssen mit dem Wort Gottes ihn bearbeiten. Wir müssen mit dem Wort Gottes ihn vertreiben. Die da glauben, werden Dämonen vertreiben. 4. Mose 23, Vers 8, das ist zwar Biliam, und ich kann nicht fluchen, wenn Gott nicht flucht. Und wir können nicht fluchen, wenn Gott nicht flucht. Und Gott lässt den Teufel wach machen. Der lässt ihn sogar los für 1000 Jahre. Ist ein anderes Thema. Ist ein Geschöpf Gottes. Und wir können ihn nicht emotionell bekämpfen. Wir können ihn nur mit dem Wort Gottes bekämpfen. Und wenn du das Wort Gottes, das Gott in deinem Mund, auf seinen Mund legt, sein Wort kommt nicht leer zurück. Kommt nicht leer zurück. So, wir kämpfen mit anderen Waffen, nicht mit fleischlichen Waffen. Wir gehen in den Krieg, aber nicht auf konventionelle Art und Weise, wie wir hier in Deutschland oder sonst wo. Wir denken, wir können den Gaddafi zusammenbomben. Der versteckt sich. So ist der Teufel, versteckt sich und kriecht irgendwo unter. Es ist Zeit, dass du anfängst, aus dem Wort Gottes zu lernen und das Wort Gottes richtig zu gebrauchen. Richtig gebrauchtes Wort Gottes ist eine starke Waffe. Es ist Zeit, dass du aus deiner Unwissenheit und Unkenntnis und deiner Passivität rauskommst, dass du anfängst, auf Fundament zu stehen. Und Jesus sagt, wer diese meine Worte hört und tut, ist der kluge Baumeister, der sein Haus auf dem Felsen baut. Und die Stürme werfen ihn nicht um. Es ist Zeit, dass du mit Gott im Gleichschritt gehst und das tust, was er dir zu tun heißt und wie es zu tun heißt. Gott sagt nicht nur, was du tun sollst, er gibt sogar dir die Mittel, mit denen du dann arbeiten sollst. Und kannst, es gibt er auch. Und alles andere darfst du niederreißen, was er sagt, dass du niederreißen solltest. Diese Festung, die er aufgebaut hat, diese Gedankengebilde, diese Hirngespinste. Und das sind diese Festungen, die Hirngespinste. Und wie kommt Sieg? Sieg kommt durch Salbung. Wenn Salbung, die Salbung des Heiligen Geistes da ist und du lernst aus dem Wort Gottes und so weiter, dann merkst du plötzlich, der Kampf ist nicht unser Kampf, es ist sein Kampf. Der Kampf ist nicht unser Kampf. Und du wirst nicht mit menschlichen Waffen kämpfen, du wirst mit den Leuten dich nicht streiten und zanken und dich auseinanderreißen lassen und diskutieren. Das ist, was viele Christen, fleischliche Christen machen, die diskutieren bis 3 Uhr nachts. Du sagst, gut, okay, habe ich akzeptiert, ich bete für dich. Weißt du, beten ist eine ganz starke Waffe. Ich bete für dich. Ich gehe, danke, auf Wiedersehen. Hab's gehört, weißt, du verstehst das nicht. Ich kann dir auch nicht die Augen öffnen. Herr, öffne ihm die Augen, dass er sieht, was los ist, wo es lang geht. Gott muss den Menschen die Augen öffnen. Und dann, wenn Gott die Augen öffnet, dann musst du sie bremsen. Deshalb unsere ganze Missionsaktivität und all das. Gott muss den Leuten die Augen öffnen. Ich komme zum Schluss. Muss ich schon Schluss machen? Ich habe über die Taufe in Augsburg mal über die Taufe gepredigt in der Bibelwoche und dann war ich fertig mit dieser Bibelwoche oder war noch irgendwo mitten, nein, ich war nicht fertig, ich war in der Mitte noch der Bibelwoche und dann habe ich gesagt, Leute, ist es biblisch, sich taufen zu lassen? Und dann kommt eine katholische Religionslehrerin auf mich zu und sagt, Herr Madudis, das ist unbiblisch, wir sind Heilige und wir sind erst, wenn wir tot sind, sind wir heilig und so weiter und von wegen taufen lassen, ich bin katholisch, ich bleib katholisch, ich sterbe katholisch. Dann habe ich gesagt, na bitte, machen Sie es. Habe ich dann gesagt, Gott segne sie und ich diskutiere mit ihnen nicht. Ich will sie ja nicht taufen. Gott hat mich nicht zum Taufen gesandt, sondern zum Predigen des Evangeliums. Dazu bin ich da. Hab einfach gesagt, lassen Sie, Barbara hieß sie, weiß ich noch wie heute, und so weiter. Und dann habe ich gesagt, lassen Sie. Dann doch eines Morgens ruft sie mir an, Herr Matudis, ich möchte heute noch getauft werden. Habe ich gesagt, wie bitte? Sie wollten ja über die Taufe gar nicht diskutieren. Nein, heute Nacht habe ich einen Traum gehabt. Heute Nacht war ich in der Messe und plötzlich mache ich meine Augen auf. Die ganze Kirche hängt voller Leichen. Und ich bin auf dem Boden und gucke, wie ich da durchkomme. Ich war der Einzige, der noch auf dem Boden war. Alles hängt voll. Ich muss getauft werden. Verstehst du? Sonst hänge ich auch noch da. Und die Frau ließ mir keine Ruhe. Ich musste die noch taufen an dem Abend oder an dem Tag. So in irgendeinem Baggersee. So wurde sie getauft. Gott muss die Leute bekehren. Gott muss die Leute verändern. Gott muss den Leuten ins Herz geben. Weißt du, das ist ein Werk Gottes, nicht unser Werk. Wir beten oder sagen gar nichts. Wenn du still bist, erreichst du mehr als mit viel Reden. Unsere Waffen sind nicht fleischlich, sondern geistlich. Einfach ignorieren, hier rein, da raus. Was glaubst du, warum Gott 2 Ohren dir gegeben hat, nach links und rechts? Damit du so Durchzug schalten kannst. Einfach ignorieren, nicht ins Herz reinlässt. Weißt du, alles, was du ins Herz reinlässt, das wirst du nicht mehr los. Lass die Dinge nicht in dein Herz hinein. Lass es nur Durchzug. Lass uns aufstehen. Wir kämpfen mit anderen Waffen. Es ist Zeit, aufzustehen. Es ist Zeit, vorwärts zu gehen. Es ist Zeit, was für Gott zu tun. Es ist Zeit, Gott zu gehorchen. Es ist Zeit, nach dem Willen Gottes zu fragen. Es ist Zeit, Gott zu suchen. Ich weiß nicht, wann wir noch mehr Zeit haben werden als heute Abend. Es ist Zeit zu sagen, Herr, was willst du von mir? Kenne ich dich richtig? Verstehe ich dich richtig? Habe ich richtig begriffen? Oder verfehle ich meine Ziele, meine Ideale? Kann ich mein Ideal verwirklichen oder kann ich mein Ideal nicht verwirklichen? Oh Gott, wenn ich so viele Christen anschaue, die konnten bis heute noch nicht ihr Ideal verwirklichen. Und vielleicht ist noch einer oder andere da, der glaubt, wie ein Saul von Tarsus, er könnte mit seinem Pharisäertum die Welt bekehren und das Judentum retten, der ist auf dem Holzweg. Herr, und Saul von Tarsus konnte auf seine Art und Weise nicht sein Ideal verwirklichen, bis du ihm begegnet bist, bis du ihn dort vor Damaskus bekehrt und errettet hast. Herr, und deshalb bekehre uns auch, Herr, damit wir unser Ideal verwirklichen können, damit wir das Ideal, das du für unser Leben vorgesehen hast, entfalten. Halleluja, ich danke dir für dein Wort, für die Gedanken in deinem Wort, für diese Fülle, die wir hier heute Abend gehört haben. Hilf uns, unsere Ideale zu verwirklichen. Heiliger Geist, dazu brauche ich dich. Ohne dich, Heiliger Geist, kann ich gar nichts tun. Amen. Amen.